Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.
Servus und guten Morgen. Guten Morgen, weil wir ungewöhnlicherweise jetzt tatsächlich mal schon um 9 Uhr in der Früh aufnehmen. Da sind die meisten von uns normalerweise noch gar nicht wach. Aber für uns und für euch und für den ruhmreichen Stern des Südens haben wir uns heute mal früh zusammengesetzt. Ihr habt es euch schon gedacht. Herzlich willkommen bei Weiter mal weiter, dem FC Bayern Podcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Thomas Webel und nachdem ihr auch ein bisschen fachkundige Aussagen hier hören müsst, bin ich natürlich nicht allein hier, sondern habe wie immer Unterstützung und zwar vom Stefan Puhane zu meiner Rechten.
Servus und bin froh, wieder im Bundesliga-Alltag angekommen zu sein.
Nicht mehr dieses EM-Zeug und so.
Genau.
Genau. Wie schaut es mit dir aus, Sebastian? Bist du auch froh, dass die EM vorbei ist und man sich wieder...
Ja, also ich muss mich erstmal natürlich bei euch entschuldigen, bin ein bisschen zu spät gekommen, war ein bisschen früh. Ich habe mir in der Früh einmal gedacht, weiter, immer weiter, aber es ging einfach nicht schneller. ich freue mich auf die Bundesliga-Saison, vor allem weil es, glaube ich, in den letzten, Jahrzehnten nicht mehr so spannend war. Man könnte jetzt gar nicht so richtig sagen, wer in diesem Jahr Meister wird. Deswegen.
Och. Doch.
Echt? Naja, werden wir gleich mal streiten, aber lass mich erstmal einen Schluck Kaffee trinken, Stefan.
Okay, Fabian, bist du auch gespannt auf die Bundesliga?
Selbstverständlich, aber ich kann eure Lamentos da gar nicht nachvollziehen. Also ich bin schon wieder müde. Also ich habe kleine Kinder, um 6 Uhr ist die Nacht zu Ende, jeden Tag.
Also ich arbeite seit 7.
Ja, ich nicht, aber... Nein, ich bin voller Vorfreude, voller Euphorie auf diese Bundesliga-Saison. Einfach... weil man auch nicht weiß, wo der FC Bayern steht. Und das weiß man jetzt auch nach 2 Spielen noch nicht, was dieser, wie spricht man denn jetzt aus?
Vincent Kompany. Ja, ist er einfach und er ist auch kein Franzose, er ist Belgier.
Eben.
Nein, ich glaube, ihm ist es relativ wurscht, glaube ich. Er mixt ja auch immer zwischen mehreren Sprachen und so. Also ich, wenn ich jetzt einen Wunsch hätte, dann würde ich ihn gerne Vincent nennen. Ich kann aber auch Ade, Trois, Vaison, ich kann das alles. Wenn ihr darauf besteht, das ist überhaupt kein Problem.
No. Ich mache jetzt den Michael Olise hier.
Ah, hier kommt noch was.
Seine berühmten Pressekonferenzen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Es gab schon ein paar Spiele, ein paar Pflichtspiele. Es waren nicht 2, sondern genau genommen sogar 3. Man neigt dazu, so ein Erstrunden-DFB-Pokalspiel dann gerne mal auszublenden. Dabei war das für den FC Bayern in der Vergangenheit nicht immer gesetzt, dass man da gewinnt und souverän weiterkommt. Es war das erste Pflichtspiel unter Vincent Vini Kompany. Es war ein 14-0 gegen den SSV Ulm. In Ulm natürlich der doppelte Müller, Coman und Kane mit den Toren. Und ja, eine der größten Fragen in der Vorbereitung war natürlich, wo spielt Kimmich? Das war, glaube ich, dort schon ein Fingerzeig. Kimmich mit Pavlovic auf der Doppelsechs. Später kam dann Palinha rein. Habt ihr das Spiel gesehen?
Nö. Ja, natürlich.
Natürlich.
Also, ich fand es von der Ausgangslage her knifflig, weil so ein Zweitliga-Aufsteiger ist ja dann doch also der höchstklassigste Gegner, den du bekommen kannst in der ersten Pokalrunde. Die haben schon 2 Punktspiele drin, sind im Flow schon fast und im Spielbetrieb und ja, haben noch wegen dieser Euphorie, also für einen Bundesligisten die undankbarste Aufgabe, und für das ist es sehr, sehr souverän erledigt worden.
Und ja, einmal mehr der ewige Müller, ich glaube, der Name wird heute noch ein, zweimal fallen aus gegebenen Anlass, aber für mich wirkt es, als hätte der unter Kompany gerade seinen 48. Frühling und sei auch einigermaßen gesetzt und nicht mehr nur wie letztes Jahr, wo man das Gefühl hat, er ist so ein bisschen der Integrationsbeauftragte im Team und darf im Herrn Kane zum Golfen gehen. Mittlerweile hat man das Gefühl, er ist jetzt auf dem Platz auch wieder wichtig. Der ist dann auch eingewechselt worden beim 3:2 gegen den VfL Wolfsburg. Erstes Bundesligaspiel für den FC Bayern in der Saison auswärts. Bayern ist in Führung gegangen durch Musiala nach einer schönen Vorarbeit vom Boey. Und dann gab es eine Phase, wo der VfL Wolfsburg aufgedreht hat, wo der VfL Wolfsburg durch ein, was war das, ein Elfmeter, Handelfmeter, was war das noch gleich?
Ein Elfmeter nach Foul von Boey und dann ein Aussetzer von Kim, der den Fehlpass nach hinten verdattelt in den Lauf von Lovro Maier, und der legt quer auf und wen auch immer, der dann vollendet hat.
Na, beide Tore, Maier.
Ich glaube, dass
der Maier hat beide gemacht.
Maier hat beide gemacht.
Wollte ich jetzt bloß nicht bloßstellen.
Sehr gut, passt schon. Ich habe jetzt den Fokus nicht so auf Wolfsburg. Ich
kein Problem.
Habe die Hände vom Kopf.
Wölfe haben wir ja auch so in der Oberpfalz.
Genau. Das war dann der bayerische Wolfszerriss da oben. Ja.
War aber knapp.
Hat ein Kim gerissen, der Wolf. aber katastrophale Phase. Also das Spiel, natürlich kann man das jetzt so statistisch genauso einordnen, wie du das gerade machst. Aber es war natürlich eine sehr dominante erste Halbzeit, ja, wo man natürlich auch sagen muss, eine grottenschlechte erste Halbzeit von Wolfsburg, wo man sagt, was machen die da? Also die haben ja abgehalten, waren nur Sparringspartner, und dann hat der Ralf Hasenhüttl scheinbar mal deutliche Worte gefunden in der Halbzeit, und was sie nach der Pause da sich da abgespielt hat, das war, ja, da hat man sich schon ein wenig an die letzte Saison zurückerinnert gefühlt. Kim mit einem Klops zum Tor, auch Upamecano hat wieder den einen oder anderen Abspielfehler eingestreut. Aber, wie sagt Kompany, dann haben wir Moral bewiesen.
Dann haben wir
Mentalität, glaube ich, hat er gesagt. Mentalität. Wie Dinge, wer sagt der Xabi Alonso. Mentalität.
Und Mentalität. Pepe Guardiola.
Und der VfL hat auch noch ein bisschen mitgeholfen. Der Ausgleich war dann nämlich ein Eigentor. Das war, ich habe es mir keine Ahnung, wie oft in Wiederholung angeschaut, irgendwie ein Kopfball von Kane an den Wolfsburger Spieler, der aber von Müller, der kurz davor eingewechselt wurde, ist also ein bisschen irritiert wurde. Ja, und dann war das Ding drin, dann war der Ausgleich. Und Serge Gnabry, der unter Kompany auch wieder aufzublühen scheint, zumindest sofern man das jetzt schon sagen kann, mit dem 3:2 Siegtor. Und ja, und dann kommt für mich eins der spannendsten Spiele von diesen drei, nämlich das erste Heimspiel der Saison, das 2:0 gegen den SC Freiburg. Da gab es am Anfang gleich mal einen Handelfmeter für den FC Bayern, über den es hinterher wieder reichlich Diskussionen gab. Man muss auch fairerweise sagen, wie hätte der Freiburger Spieler verhindern sollen, dass der Ball ihm da aus kürzester Distanz im Sprung an den Arm geköpft wird. Andererseits muss er aber auch sagen, also nicht, dass ich die Regel gut finde, dass es so ist, aber das ist ja genau das, was wir bei der EM doch auch schon gesehen haben, dass diese sehr komischen Handelfmeter gegeben werden. Ich glaube, sogar Thomas Müller hat hinterher gesagt,
ganz klar.
Ist schon schwierig. Du sagst ganz klar Elfmeter?
Nee, ganz klar, dass das Dilemma jetzt weitergeht. Also bei der EM war es ja riesig groß und das setzt sich jetzt fort. Spielentscheidend für mich. Also wenn die den Elfmeter nicht bekommen, wer weiß, wie das Spiel weiter verläuft. Ich finde es richtig bescheuert, dass man da keine einheitliche Regel findet. Meiner Meinung nach wäre es aber schon möglich, da die Regel ein bisschen zu überarbeiten, dass das besser wird. Einfach mit der Absicht, dass man die Geschichte da wieder mit reinnimmt. Weil so ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Das war absolut spielentscheidend und ja, finde ich nicht gut. Ich kann die Freiburger, den Ärger der Freiburger vollkommen verstehen, muss ich sagen. Es war doch dann in der Nachspielzeit, als die Freiburger einen Elfmeter verschossen haben, war ganz klar dasselbe in Grün, oder? Ja. Also war auch kein Elfmeter, hat er halt gegeben, weil er den ersten gegeben hat, ja.
Also wenn wir weitermachen und solche Elfmeter pfeifen, können wir den Laden zusperren. Ja. Also das, den Freiburger Elfmeter, erstens einmal, der köpft, also ich weiß gar nicht, wer es war von Bayern,
Kane
köpft. Kane. Der Ball wäre, ich glaube nicht, 8 Meter am Tor vorbeigegangen. Der ändert nicht die Richtung, der rollt praktisch bloß so über den Arm weg, ändert nicht die Richtung. Wenn der aufs Tor geht, er geht an die Hand und geht dadurch vorbei, sage ich, ist ein Handspiel. Aber der geht irgendwo vorbei, ändert die Richtung nicht. Erstens, dass sich da der VAR meldet, ist grundfalsch. Aber dann geht der Gnädige heraus, schaut sich das an und bleibt immer noch bei der Meinung und pfeift 11 Meter. Da muss ich sagen, da können wir den Laden zusperren. Das gleiche beim Paulinho, der kriegt das aus 3,5 Zentimetern mit Vollspann, zieht noch den Arm zurück, kriegt er den an die Hand geknallt. Also wenn wir da 11 Meter pfeifen.
Aber es ist doch die Linie, die es bei der EM auch schon gab, die wir bei der EM auch schon kritisiert haben.
Es gibt keine Linie, habe ich den Eindruck.
Es gibt keine Linie, definitiv nicht.
Weil sonst hätte ja Spanien dieser Spanien-Elfmeter, also für Deutschland.
Kukureya.
Das ist ja, und das ist ja für mich tatsächlich das muss halt für mich den Unterschied machen. Genau diese Frage bei Handspiel oder nicht, ist dann auch egal, ob man die Hand absichtlich dann so platziert hat oder das, ob das zufällig so ist, wie auch beim Handball das so ist. Da wird Fuß immer gleich gepfiffen. So extrem würde ich es jetzt nicht machen, aber wenn man sieht und man kann ja wirklich alles berechnen, das ist wie der Nagelsmann es ja beschrieben hat. Also dann, wenn man sieht, der wäre jetzt aufs Tor gegangen oder der wäre jetzt zu einem Spieler gegangen, der 2 Meter vorm Tor steht. Also das hätte Sinn gemacht, wenn der Ball da hingegangen wäre, wo er hingegangen wäre. Ihr wisst, was ich meine. Und es wurde durch die Hand verhindert. Dann wurde das Spiel beeinflusst und dann ist es einfach Handspiel. Und das gibt ja dann beim Fußball diese Anschießsachen und so. Das muss man dann auch verhindern, dass es vielleicht auch ein bisschen genutzt wird, dass man sagt, ja, wenn man immer weiter weiß, schießt man Lupfen den einfach gegen die
das
Hand.
Ist, das
und
ist eine Masche, da gibt es Spieler, die machen das. Musiala ist so einer zum Beispiel.
Ja, aber das muss man verhindern, aber so, das ist doch eigentlich nicht mal so schwer, glaube ich. Also wenn das ist ja, das sieht man doch, ob das Spiel dadurch beeinflusst wurde oder nicht.
Ja, vor allem, wenn er die Möglichkeit hat, noch nur mal drauf zu schauen.
Genau.
Das ist ja, das kommt ja dazu. Also das war ja früher bei Weitem schwierig, aber jetzt haben sie ja die Möglichkeit, sich das anzuschauen und dann muss ich es doch feststellen können, das gibt's doch nicht. Also da sind dann 3, 4 Experten daran beteiligt, die müssen sich doch da absprechen und zu klareren Entscheidungen kommen. Also das kann man ich absolut nicht nachvollziehen.
Man muss da den Schiedsrichter wegen Schutz nehmen, weil ich sage, er hat es ja erst nicht gepfiffen. Und der Videoassistent ist dafür da, um ganz klare, krasse Fehlentscheidungen zu revidieren. Tor oder nicht Tor, faul oder nicht faul. Also, und habe ich irgendwo gelesen, die letzten Tage, inzwischen ist der Videoassistent in Deutschland zu einer Art Sherlock Holmes verkommen, der immer auf der Suche ist, war da vielleicht nur irgendwo eine Berührung, irgendwo ein Kontakt, irgendwo, die niemand in der Realgeschwindigkeit wahrnimmt. Und dafür ist er nicht da. Er ist da, um glasklare Fehlentscheidungen, abseits oder nicht. Und da sage ich, auch da muss es einen Spielraum geben, ob jetzt der Zehennagel im Abseits war oder ob der ganze Kerl im Abseits war.
Ja, das finde ich nicht.
Ja, ich meine, ja, aber das, wie dick mache ich denn die Linie? Da gibt es auch schon wieder solche Dinge. Wie dick mache ich denn die Linie? Steht er da drin? Steht er drüber? Steht er rein?
Nee, naja, die muss also natürlich so bei jedem Spiel einheitlich sein. Ist es fair.
Bei Millimeter-Sachen sage ich ganz klar, im Zweifel für den Stürmer, wie es mal früher geheißen hat, wenn das Ding dann irgendwann deutlich ist. Ja, was heißt
Millimetersachen? Also wo von ja, wann, wo höre ich auf?
Ich ziehe eine Linie. Wenn er drüber ist, ist es Abseits. Punkt.
Genau, aber du kannst ja nicht sagen, wenn er nur wenig im Abseits war, dann ist Chor Abseits. Und wenn er mehr im Abseits ist, dann ist Abseits.
Momentan ist es ja so, dass man, gut, in der Perspektive verzerrt auch viel. Da gab es am Wochenende auch 2, 3.
Ja, man darf ja die Technik dann nicht mehr nutzen. Wenn du das so, weil die Technik, die ist ja
präzise.
Genau, also da ist ja dann auch wurscht, welche Sichtweisen wir im Fernseher haben. Die Technik entscheidet.
Genau.
Und das ist dann einfach so.
Aber Sebastian, was du gerade gesagt hast, du würdest jetzt, wenn der Ball die Richtung verändert, aber was machst du dann bei solchen Elfmetern, wie jetzt beispielsweise dann beschrieben Paulinho? Ja, also wenn er keine Chance hat, die Hand wegzuziehen, wenn er die Hand hinten hat, wird angeschossen und der Ball verändert aber trotzdem die Richtung. Trotzdem 11 Meter.
Glatt rot geben. Nein, du hast mich gerade in die Position des Schiris das muss ich nutzen. Nein, ich finde, beim Fußball wird das alles immer so kompliziert gemacht. Bei anderen Sportarten geht es doch auch.
Und nee, aber jetzt nur mal der konkrete Fall. Also ich bin bei dir, also Deswegen war zum Beispiel Cucurella bei der EM eine klare Sache. Der Ball wäre aufs Tor, wäre wahrscheinlich genau reingegangen, gut, kann man nicht sagen, aber deswegen klarer Elfmeter. Aber was ist dann wirklich, wenn er aus 2 Metern, der ist im Hochspringen, zieht den Arm ein bisschen hoch, kriegt dann aus einem halben Meter Vollspann dran.
Wenn er angelegt ist, dann, oder so, dann würde ich sagen, hey, nee, das sind 2 Meter gewesen. Wenn aber der hochspringt und gerade, um sein Gleichgewicht zu halten, den Arm so ausstreckt, ja, dass er irgendwie in einem 90-Grad-Winkel vom Körper hängt, dann, sorry, dann
und kriegt man aus einem halben Meter Entfernung.
Das ist Elfmeter für mich, weil das ist dann einfach Pech auch. Aber es ist, die Hand hat halt im Fußball nichts zu suchen und also beim Einwurf. Und dann
Torwart auch ist
noch. Ja,
Torwart.
Ja, genau.
Schiedsrichterball. Aber dann sind wir irgendwann so weit, dass wir sagen, wir sind wie beim Hockey. Hockey gibt es ja auch diese Masche, wenn ich da in diesem Strafkreis, oder wir kamen gerade Olympia, ich bin noch
voll. Wir schon sehen, dass Manuel Neuer sich dann nochmal extra was anzieht. Nee, die Spielverteidiger sich nochmal die Masken drüber
ziehen. Beim Freistoß für den Gegner. Ja. Sehr gut. Nee, aber dass es dann eine Masche ist, dass einfach in diesem Strafkreis, wenn der Ball an den Fuß geht, gibt es automatisch Strafecke. Und wenn wir irgendwann im Fußball so weit sind, sage ich, Musiala macht
das. Das will ich auch nicht.
Musiala zieht in den Strafraum und lupft einfach mal so den Ball in Richtung Gegner. Ja. So, vielleicht langt er ja hin. Und das ist inzwischen auch Masche geworden und das ist, denke ich, eine ganz, ganz schlechte Entwicklung. Also man muss in die Bewertung meiner Meinung nach mit einbeziehen, kommt dieser Schuss, kommt er aufs Tor? Das muss man irgendwo, wo geht dieser Schuss hin? Fliegt er aus dem Stadion und streift dabei noch irgendwo den Fingernagel? Dann darf ich nicht in die Hand pfeifen.
Ja.
Geht er, Cucurella nehmen wir jetzt her, ganz klassisch, das ist Elfmeter. Da ist ein Schuss, der geht aufs Tor.
Ja. Was ist keine nicht, Absicht, aber er verändert dadurch das Spiel.
Genau, und er verändert die Richtung des Balls, wo der aufs Tor gegangen wäre.
Genau.
Diesen Realitätscheck mit einzubeziehen. Und beim Palinha ist es ja auch so, der Palinha macht diesen Ausfallschritt und zeigt mir irgendjemanden, der diesen Ausfallschritt im Tempo macht, ohne die Arme zu bewegen.
Aber da muss ich sagen, dann irgendwann für den Verteidiger Glück gehabt oder Pech gehabt.
Aber ja, genau. Weil
dann hast du halt, du musst halt dein Abwehrspiel so spielen, wie sie spielen muss. Klar, also du musst irgendwie
aber das Gleichgewicht dann halten. Aber dann rennen alle so rum,
rennen alle mit den Hand. Du musst das Gleichgewicht halten. Das ist ja auch, also du kannst nicht immer die Hände am Rücken halten. Das machst du ja ganz unbewusst nicht, weil du nicht umfallen willst. So, und das ist, dann muss ich halt irgendwann sagen, so ja, dann hast du halt als Verteidiger in einer Position, hast du halt mal Pech gehabt. Dann geht dir halt mal der Ball an die Hand und du hast dadurch das Spiel beeinflusst und dann ist es halt Elfmeter. Auch wenn es keine Absicht war, auch wenn es nur so getan hat, dass er nicht umfliegt, dann ist es halt so.
Unter der Bedingung, dass der Ball aufs Tor gegangen wäre?
Ja, oder zu einem ein glasklares Zuspiel verhindert hätte, ja, okay, zu einem freistehenden Spieler oder so.
Also Spielbeeinflussung.
Ja.
Also wenn ich jetzt dich verstehe, dann ist Palinha eher noch ein Elfmeter, aber der erste, den darf man meiner Meinung nach gar nicht geben.
Ja, genau.
Also den für Bayern darf man nicht geben. Palinha ist halt dann einfach in deiner Argumentation jetzt Pech.
Pech. Ja, Pech gehabt. Also ich glaube aber, man kann es nur so lösen, weil man weiß nicht, ob es Absicht war oder nicht Absicht war. Meistens ist es keine Absicht. Natürlich nicht, weil die Verteidiger, die versuchen ja immer irgendwie den Arm wegzuziehen oder so, aber ich glaube, anders kriegt man es nicht mehr gelöst und ich glaube, das ist dann irgendwie auch für jeden nachvollziehbar und für jeden fair. Man kann das doch auch dann irgendwie sogar grafisch für die Fans, man kann das alles zeigen. Dann zeigt man halt, dann macht man halt eine Linie. Dann sitzt halt jemand in der Regie da und macht diese Linie. Also dieser Pass wurde dadurch verhindert oder diese Flugrichtung des Balles wurde dadurch verhindert. So, dann kannst du jeder, finde ich, mal nachvollziehen und dann wird immer noch diskutiert drüber, aber dann hat man wenigstens einen Grund. Also dann weiß man hat die Hand gegeben, weil.
Und wir sind ja hier in Weiden ansässig und wir haben jetzt einen Zweitligisten im Eishockey und da habe ich jetzt eine Neuerung festgestellt im Eishockey. Da erklärt der Schiedsrichter über Headset, über die Stadionlautsprecher seine Entscheidung kurz und sagt.
Gibt es in vielen Sportarten.
Richtig. Mhm. Und das fände ich in dieser Situation, zumindest dann, wenn er rausgeht, sich die Szene anschaut und dann kurz erklärt, Handelfmeter, weil bla 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 bla. Wird vielleicht ein wenig Transparenz, vielleicht ein bisschen mehr Verständnis, weil so, wie es aktuell ist, kann es eigentlich nicht weitergehen.
Okay, nachdem wir jetzt aber dieses Problem gelöst haben,
ich hoffe, die IFAB hört den Podcast sicher. und die Regelhüter von der FIFA, die werden bestimmt. Ja,
also ihr könnt uns auch nochmal einladen.
Genau. Komm vorbei hier.
Sebastian Böhm und Fabian Leber klären es euch.
Wir wollen Kaffee nur und ein bisschen ein Buffet vielleicht. Und dann können wir euch das erklären, wie wir das machen würden.
Und zum Schecks und was man bei der FIFA...
Nein, keine Schecks.
Nein, wir sind hier safe.
Wir wollen nur einfach Wienerlsemmel oder so.
Da würde ich gerne zu einem etwas schöneren Ding überleiten. Und das war das 2:0 durch Müller, der Louis van Gaal Gedächtnistreffer, zumindest laut Thomas Müller, der gesagt hat, Louis van Gaal hat ihm diesen Lauf beigebracht. Wie war seine Aussage? Irgendwie ist es doch schön, wenn man 2008 was gezeigt bekommt und jetzt kann man es anwenden. Wunderschönes Tor.
Hat lange gedauert. Ich kenne mich, ist wie bei mir in der Schulzeit.
Du sprichst übrigens den Namen sehr schön aus.
Welchen? Thomas Müller?
Nee. Ja. Louis van Gaal.
Ja.
Ja, schönes Ding, schönes Tor. Das war dann das 2:0. Aber jetzt die eigentliche Frage an die Taktikexperten hier. Company hat angefangen mit ohne Rechtsverteidiger, mit einer.
Das sagen die Laien.
Deswegen sage ich das ja und deswegen setze ich darauf, dass du oder ihr mir das jetzt erklärt. Also, er hat angefangen auf dem Papier mit so einer Art 3-2-4-1, also drei Verteidiger, zwei defensive Sechser, vier offensive Mittelfeldspieler und der ewige Harry Kane natürlich vorne als Stoßstürmer. Aber wie du mir jetzt erklären wirst, so schwer war das gar nicht.
Ein sogenanntes fluides System.
Ein fluides System.
Das sich je nach Ballbesitz verändert hat.
Und fluid, flüssig.
Ja. Ah, danke. Okay. Mhm.
Nein, ich finde es spannend, dass da mal wieder ein Trainer ist, der, keine Ahnung, der mal was Neues macht.
Der mal
was ausprobiert, der mal auch den Gegner einmal und die eigenen Fans, die eigenen Experten überrascht. Ich meine, ich habe die Vorberichterstattung auf der Zone verfolgt und die waren ja alle, Gott, wie spielt der? Kimmich spielt wieder rechts. Nee, Kimmich spielt auch im Zentrum. Kimmich rechts, Guerrero Innenverteidiger. Oh Gott, die waren alle, keiner hat's gewusst. Niemand konnte ihn durchschauen. Und dann haben sie ihn damit konfrontiert. Sag ich nicht. Also ganz klar. Das seht ihr dann schon. Und ganz cool. Und es war halt bei eigenem Ballbesitz brutal offensiv. Kimmich auf der Sechs mit Pavlovic. Und hinten Guerrero, Upamecano und Kim als letzte Reihe. Und wenn Freiburg im Ballbesitz war, angegriffen hat, dann ist der Kimmich halt hinter auf die Rechtsverteidigerposition gerutscht, dann war es so eine Art 4-1-4-1. Und der Guerrero auf die Linksverteidigerposition. Und das ist der moderne Fußball, das zeichnet intelligente Mannschaften, fordernde Trainer auch aus. Das ist, ich glaube, kann man sagen, das ist die Guardiola-Schule, die wir da gesehen haben. Das hat er ja Kimmich dann danach auch gesagt, das habe ich ja unter dem Pep auch schon gespielt. Das war ja sein großes Markenzeichen erstmal in München, dass der Außenverteidiger dann bei eigenem Ballbesitz auf die Sechs hochgeschoben ist. Das hat der Guardiola in München schon eingeführt vor ein paar Jahren und jetzt hat es der Kompanie wieder ausgepackt. War spannend, war brutal offensiv, ist mal ein mutiger Ansatz. Fairerweise muss ich sagen, für den offensiven Ansatz ist ein bisschen wenig rumgekommen. Mit Tell,
Gnabry, Olise, Musiala, Kane.
Und es kann natürlich schon auch brutal in die Hosen gehen.
Ja, ich denke, also gegen Manchester City soll es so nicht spielen. Ja. Glaube ich, aber das weiß er ja auch. Und der weiß ja, Freiburg. Gut, aber,
ja,
Freiburg zu Hause, bei aller Liebe. Freiburg ist eine solide Bundesliga-Mannschaft, aber jetzt nichts, wo der FC Bayern wie das Kaninchen vor der Schlange da anpassen sollte.
Auf jeden Fall schon oft gegen Freiburg.
Haue bekommen, ja.
Freiburg, das passt doch so.
Freiburg hat sich jetzt festgebissen im oberen Drittel der Tabelle. Also ich sehe jetzt die nicht.
Ich finde Freiburg auch toll.
Ja, ist ja gut. Ich sage ja nichts gegen Freiburg. Aber wir reden hier über den FC Bayern. Und in der Bundesliga gibt es keinen Gegner, wo der FC Bayern irgendwie sich da defensiv einmauern sollte.
Leverkusen?
Nein.
Ah, nicht?
Nein. Siehst du, wo die ihre Schwachstellen haben? Der Jonathan Tah.
Ja, in der Winterpause zu uns wollte ich schon sagen, zum FC Bayern wechseln.
Nein, nächstes Jahr ablösefrei.
Ach so.
Nein, können wir dann auch noch kurz drüber reden, über den Deadline, über die Transferphase des FC Bayern. Aber nein, also gerade gegen Freiburg, Heimspiel, erstes Heimspiel, Euphorie pur. Also da und dann einfach mal dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein zu haben, hey, brutale Offensive. Kimmich spielt es intelligent, der macht es sicher teilweise mit ab. Hat ja funktioniert, also.
Ja gut, da hat natürlich auch die Spieler dafür, muss man sagen. Bei Kimmich kann das natürlich, ein Guerrero kann auch mal nach vorne schieben und dann wieder sich zurückfallen lassen.
Dann kommt ein Coman rein.
Ja, das ist schon von der Qualität, ist das natürlich schon richtig gut. Allerdings glaube ich tatsächlich, ich habe gesagt, gegen Man City solltest du das nicht machen. Ich bin mir nicht sicher, ob Kompany das genauso sieht.
Doch. Also ich glaube schon, dass, wenn man es jetzt ganz krass formuliert, hat er sich ja in gewisser Weise nach dem Gegner gerichtet, wo er gesagt hat, hey, Heimspiel gegen Freiburg.
Aber wenn er über seine erste Premier League-Saison als Trainer nachgedacht hat, dann macht das gegen Man City nicht. Wenn er nicht nachgedacht hat, dann macht das schon. Weil in seiner ersten Premier League-Saison ist er ja mit wehenden Fahnen untergegangen, weil er eben seine Taktik nicht umgestellt hat, die dann in der zweiten englischen Liga so viel Erfolg gebracht hat. Und da ist der Lerneffekt von ihm schon ein bisschen auf der Strecke geblieben die ganze Saison lang.
Könnte aber auch daran liegen, dass das, böses Wort, Spielermaterial beim FC Burnley von der Qualität her nicht ganz so exquisit angesiedelt war, als es jetzt beim FC Bayern
war. Aber gerade dann hätte er ja eigentlich seine Taktik anpassen müssen.
Ja, vielleicht hat er gelernt.
Und das ist ja jetzt die andere Frage oder die andere These, dass man sagt, beim FC Bayern ist die Qualität der Spieler einfach so gut, dass du eigentlich auch in der Champions League mit so einem fluiden System arbeiten könntest.
Ja, wird er auch machen. Also da bin ich felsenfest überzeugt. Natürlich kann man das mal einen Ticken defensiver aufstellen. Ja. Dass man auch, das hatte man, wer war denn das? War das in Wolfsburg? Nee. Irgendeinem Testspiel Tottenham oder irgendwas habe ich das gesehen, dass sich dann der Pavlovic auch von der 6 gerne mal dann zu einer Dreierkette, zu einer Fünferkette hinten reinfahren lässt. Kimmich kann das auch machen. Also
du wirst mit Sicherheit in der Champions League genügend Gelegenheit dazu haben, weil du hast ja teilweise Spiele dann, aus so viele Spiele und auch gegen schwächere Gegner, da ist es durchaus möglich.
Ich hätte eine persönliche Frage, mit welchen Buchstaben wird denn fluides System im chemischen System abgekürzt?
FK Fluid Company.
Ah, danke. Danke. Ich finde
Fluidium Companium.
Ich finde den ich finde den Vibe da eigentlich ganz gut, der da jetzt irgendwie bei Bayern so herrscht. Ich glaube nicht, dass die Kaderplanungen ganz so aufgegangen sind, wie sie es haben wollten. Aber ich glaube auch, dass er da das Beste rausholen wird. Und da auch mit neuen taktischen Elementen und auch mit ein bisschen irgendwie mit dem Blick von ganz außen da reingestartet ist. Und da jetzt glaube ich schon auch... Ich glaube, der bringt da schon ganz gute taktische Elemente rein und es sind so auch so Kleinigkeiten, die man auch vergisst. Zum Beispiel so ein Guerrero, der ist eigentlich auch so wie so ein halber Neuzugang. Hat er letzte Saison auch gar nicht so oft gespielt und so und, oder? Findest du nicht?
War der nicht verletzt Anfang letzter Saison?
Ja, klar. Er ist öfter verletzt.
Sehr lange verletzt.
Ja. Also. Aber schon ab und zu mal
gespielt. Darf ich da mal schnell anknüpfen?
Ja, gern.
Ich bin ja sehr großer Eberl-Fan. Ich bin aber jetzt gerade besorgt, weil das Gesicht verzogen. Nee, ich bin sehr großer Eberl-Fan, aber ich finde, dass die Kaderplanung und die Saisonplanung, also das, wenn der Hassan gemacht hätte, dann hättest du halt geschimpft wie ein Rohrspatz.
Ich schimpfe dann schon noch.
Oder? Das kommt noch, Stefan. Der wird noch schimpfen.
Kaderplanung kommt schon noch, die sind für mich krachend gescheitert.
Finde ich nämlich auch. Also da sind so viele Punkte, die nicht funktioniert haben, so viele meiner Meinung nach unsinnige Transfers. Ja, ich weiß nicht, wollen wir später darauf eingehen oder?
Ja, kommen wir darauf und später gehen wir doch gleich drauf ein.
Ja.
Ich hätte nur gerne eine Aussage vorne weggestellt. Für mich persönlich, was ich sehr gut fand, war keine hektischen, panischen Deadline-Day-Aktivitäten. Das war für mich.
Gab's sie wirklich nicht?
Nicht, dass ich wüsste.
Keine Versuche?
Zumindest nichts, was man weiß.
Doch, man weiß es schon inzwischen. Ich glaube, Sportbild heute ist der große Reporterin, wie sie am letzten Tag noch hektisch versucht haben, Jonathan Tah zu verpflichten.
Aber das ist ja eine Geschichte, die über Wochen und Monate lief.
Entschuldigung, dieses Bild, das der FC Bayern in dieser Causa abgegeben hat, finde ich, ist nicht gut.
Da geht es nicht um Tah, da geht es um ein neues Zeitalter der Finanzen, was da eingeläutet werden soll beim FC Bayern und da war eher so ein bisschen, glaube ich, das Bauernopfer dieser Finanzrevolution.
Was für eine Finanzrevolution?
Naja, da geht's halt
25
früher,
plus 5.
Ja, früher waren halt 5 Millionen wurscht und genau. jetzt wurde aber gesagt, wir wollen mehr auch auf den Nachwuchs schauen und wir müssen die Finanzen ein bisschen zusammenhalten. Diese ganzen krassen Gehälter, das geht alles nicht mehr so, was man so gelesen hat. Schauen da sogar Premier League Clubs ungläubig nach München, was da teilweise die Spieler verdienen, vor allem wie viele Spieler Richtig. Da Spitzenverdiener sind. Also das ganze Gehaltsgefüge war anscheinend zu hoch, auch im Vergleich mit den ganzen...
Ist immer noch zu hoch.
Genau, ja. Auch mit den ganzen europäischen Spitzenclubs, die dabei ablösen, vielleicht ein bisschen mehr in die Vollen gehen, aber dann bei den Gehältern eher nicht so. Und das war, es sieht man ja, ist ganz klar die Aufgabe an das du Eball-Freund da jetzt das zu beenden und da jetzt wieder ein bisschen aufzuräumen, sage ich jetzt mal, ein bisschen so die ganzen hohen Gehälter mal so ein bisschen wegkehren.
Ja, und das haben sie im ersten Anlauf nicht geschafft. Es sollte ganz klar, das haben sie intern und ich glaube auch extern zwar nicht kommuniziert, aber zumindest gezeigt, dass ein Coman verkauft werden sollte, dass ein Goretzka verkauft werden sollte. Und warum das letztendlich nicht gelungen ist, ich glaube, da muss man auch wieder den Blick noch an den Tegernsee wenden, was da für Störfeuer gekommen sind. Goretzka, also der Umgang mit Leon Goretzka ist für mich absolut Bayern unwürdig. Jetzt wird er in der 90. Minute als Innenverteidiger eingewechselt. Schwierig. Da zeigt mir nochmal, Saudi-Arabien darf es noch wechseln. Komm. Und finde ich nicht in Ordnung. Also ich glaube, die Neuzugänge an sich, diese 130, 35 Millionen, die sie da für Ito, Olise und Palinha gezahlt haben, ja, sind gute Leute. Auf der Abgabenseite haben sie ihre Hausaufgaben in dieser Transferperiode nicht gemacht. Und da sage ich jetzt Eberl und Freund gemeinsam. Da wäre noch mehr möglich gewesen. Ich habe es, glaube ich, das letzte Mal hier schon gesagt, dass ich eine Tar nicht verpflichtet hätte. Ich bin ganz froh, dass es letztendlich nicht funktioniert hat, wie auch immer das dann jetzt zustande gekommen ist. Aber dass man einen öffentlich die Spieler so loswerden will und es dann nicht schafft, ist kein gutes Zeichen.
Also dass der Tar nicht gekommen ist, glaube ich, ist dem geschuldet, dass der Coman letztendlich nicht gewechselt ist. Oder eben
der sollte nach Al-Hilal oder Schlag mich tot.
Genau, dann hätten sie ihn wahrscheinlich verpflichtet. Genau. Aber
und da gab es eben die Einigung mit Al-Hilal. Coman gab es die Einigung, aber ja. Irgendwann hat der Coman gesagt, nee, Saudi-Arabien, kein Bock.
Ja, ja, Gott sei Dank. Also ich bin zusammengezuckt, weil ich mitbekommen habe, dass ein 28-jähriger Top-Stürmer in Europa nach Saudi-Arabien wechseln will.
Steven Bergwijn, holländischer Nationalspieler.
Ja, er hat ja vom Coman halt schon eine drüber gekriegt. Deswegen.
Ist sofort aus der Nationalmannschaft geschmissen worden.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Tar jetzt nicht kommt, ich habe jetzt kurz sammeln müssen. Delikt. Wer hat den Transferdelikt, wer hat den Delikt zu Bayern geholt
das
damals? Wer war das? War das noch Brazzo?
Ja.
Tatsächlich.
Ja.
Okay. Weil, also das ist ja eben diese ganze Innenverteidiger-Misere ist, ich kann es immer wieder bloß sagen, ja klar, jetzt wirst du kommen, Sebastian, wirst sagen, der hat einfach zu viel verdient, die wollten, ja, aber...
Weiß man gar nicht so.
Aber der Delikt ist ja gefühlt noch kaum bei den Bayern gewesen, haben sie ihn schon wieder verkauft und jetzt hast du diese zwei super Stolper da hinten drin, muss ich schon wirklich sagen, daher spielt keine Rolle mehr. Also das sind so Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Und wenn ich dann argumentiere, ja, ich will mit den Gehaltsgefüge runter, dann setze ich doch bitte woanders an und nicht in der Innenverteidigung, wo ich eben keinen adäquaten Ersatz habe. Punkt eins. Punkt zwei, lass mich nur fertig sagen, weil sonst komme ich da irgendwie nicht zu Wort. Palinha, ich habe es während dem EM-Podcast schon mal gesagt. Palinha ist mir bei der EM nicht besonders positiv aufgefallen. Für mich macht dieser Transfer keinen Sinn. Absolut nicht. Ich hätte den Goretzka gehabt, der meiner Meinung nach noch nicht seinen Zenit überschritten hat. Ich habe den Pavlovic, der aufspielt wie ein Großer. Ich habe jetzt den Kimmich, der wieder ins Zentrum gezogen wird. Was wollen die mit dem Palinha? Was? Und er spielt auch nicht. Er sitzt jetzt nur draußen. Jetzt hat jetzt so wie gelesen, bei offensiv stärkeren Gegnern soll er dann als Holding Six abräumen. Leute,
also nur ganz kurz ein Wort zum Thema Innenverteidigung. Für mich eigentlich auch wirklich die Kernzelle von einer erfolgreichen Mannschaft. Da haben wir so ein bisschen die Frage gestellt nach diesen ersten drei Spielen. Also ich bin auch ein großer Dyer-Fan, muss ich sagen. Und der hat ja, wie du richtig gesagt hast, erst einmal keine Rolle gespielt. Wir haben dann die Frage gestellt, okay, er scheint jetzt hat Kim und Upa das Vertrauen zu schenken. Jetzt kann man über Kompany ja viel sagen, aber ich denke, in Sachen Innenverteidigung kennt er sich eigentlich ganz gut aus, weil er war jetzt selber kein so schlechter Verteidiger. Klar, dass diese Fehlpässe, diese Vertändeleien, also gerade gegen Wolfsburg war es ja noch wesentlich krasser wie in Freiburg, sah natürlich schon drastisch. Auf der anderen Seite, ja, vielleicht sehe ich jetzt wieder nur das Positive, aber vielleicht haben diese beiden Spieler, ich glaube, über deren Talent und Potenzial man ja nicht diskutieren muss, weil ich meine, so einer wie der Kim, der dann irgendwie beste Verteidiger der Serie A ist, also das ist ja schon kein schlechter Fußballer. Wenn die jetzt die Chance haben, sich einzuspielen, wenn die jetzt mal die Chance haben, ein bisschen Routine zu bekommen, auch als Zweier-Verteidiger-Duo, vielleicht ist das auch genau das, was letztes Jahr auch gefehlt hat, dass da wirklich die mal Konstanz haben. Und zwar logischerweise zum Beginn der Saison startend und nicht erst irgendwann zwischendrin hektische Wechsel und jetzt brauchen wir einen anderen und so weiter.
Ja, ich bin bei dir. Ich sehe das auch so. Ich denke mal, das sind beide hochtalentierte Fußballer und wie du das schon auch gesagt hast, Kim war Maschine in der Serie A. Aber trotzdem kann ich nicht nachvollziehen, warum ich den stabilsten Innenverteidiger mit jungen Jahren, der absolute Führungsqualitäten hat,
aber das haben wir ja schon ein paar Mal thematisiert. Es hat genau einen Grund, einen Halbgrund. Der halbe Grund sitzt am Tegernsee. Der sagt, also wir damals haben mit Geld um uns geschmissen, aber hey, unsere Nachfolger, die haben es ja eher ein bisschen schwieriger. Und jetzt drehen wir noch den Geldhahn zu. Und das Zweite ist, die Licht war ein Markter. Für die anderen ist es kein Markter. Für die Licht war ein Markter. Für den haben sie Geld bekommen. Inhaltlich, dass das von den Innenverteidigern der stabilste, der beste ist, bin ich total bei dir. Aber ich glaube, die Entscheidung ist einfach aus finanziellen Gründen gefallen.
Ich kann mir aber auch vorstellen, also man hat ja, ob das dann alles also stimmt, es hat er hingestellt, aber der Driesen hat er zum Beispiel auch gesagt, also die Licht wollte dann auch weg. Das weiß man, kann man jetzt am Ende auch nicht mehr so richtig beantworten. Ich kann mir natürlich schon auch vorstellen, dass der Licht hat schon auch gesehen, okay, neuer Trainer und sind, bei Bayern sind ja auch wirklich gut, eigentlich sehr gute Innenverteidiger. Also der Licht ist alles, aber nicht gesetzt bei Bayern, muss man auch sagen. Also der war der stabilste.
War er nicht letzte Saison, aber, ne?
Genau, und jetzt auch unter einem neuen Trainer, man weiß nie. Also der ist jetzt auch nicht blöd und der weiß ganz genau, wenn ich zu Manchester gehe, gehe ich zum Ten Hag und der war früher, der hat mich groß gemacht bei Ajax. Bei dem bin ich gesetzt, ich kenne diesen Trainer.
Aber also Karriererückschritt.
Ja, gut, aber gehaltstechnisch weiß ich gar nicht und Premier League spielen war vielleicht auch ein Traum. Also man weiß es nicht, wie sehr der dann auch wirklich gesagt hat, oh, ich will unbedingt bei Bayern bleiben. Ja. Das wurde jetzt auch nicht so groß immer thematisiert. Am Ende, ich glaube, dass der Kompany natürlich gern mit dem De Ligt weitergemacht hätte, weil der, ja, ist so, der war halt einfach das Stabilste. Aber es ist halt ist einfach seine Aufgabe und es gibt schwierigere Aufgaben im Weltfußball, als ein Duo Kim und Upamecano wieder zur Weltklasse zu verhelfen. Also da muss man auch sagen, also es ist, ja, vor allem der Kim macht viele Fehler aktuell und man merkt richtig, wie er seine Spielweise noch nicht richtig ausleben kann. Der lebt halt davon, dass er aggressiv rausrückt und im richtigen Moment rausrückt. Und wenn dieser Moment halt nicht stimmt, weil er unsicher ist, dann rennt der Stürmer halt durch. So. Und das hat halt, das Timing hat halt immer gestimmt in der Serie A. Dem fehlt gerade irgendwie Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, was er halt offensichtlich für sein Spiel braucht, weil es halt eher nicht gerade taktisch geprägt ist, sondern durch Aggressivität. Und da ist halt Timing wichtig. Und das muss er halt wieder reinkriegen.
Danke, Sebastian. Das war schon mal ein sehr guter sportliche Argumentation. Ich würde gerne noch hinzufügen.
Ja, darfst du.
Naja, ich habe das gelesen bei der sportlichen Bewertung dieses De Ligt-Verkaufs hat anscheinend auch das Tempo eine Rolle gespielt und bei den, wenn man die Messwerte vom letzten Jahr her nimmt, war der De Ligt der langsamste Innenverteidiger von diesen vier, die man zur Verfügung hatte und für diese Spielweise wollte man eben, die haben gewusst, die wollen sehr, sehr hoch ziehen, sie wollen riskant spielen hinten und dann brauchst du die schnellsten Innenverteidiger. Das war anscheinend auch mit, nicht der entscheidende, aber ein Punkt mit, der gesagt hat, De Ligt ist hier der langsamste in diesem Quartett und dann hat man gesagt, okay, wenn wir einen verkaufen, dann verkaufen wir den De Ligt. Der hat auch noch den Markt dazu. Was ich dann wiederum nicht verstehe, wenn einer laut Transfermarkt.de einen Marktwert von ich schlage mich tot, ich glaube 57, 58 Millionen Euro hat und ich den dann für 45 Millionen Euro ja, gehen lasse und da wieder unter Marktwert verkaufe, verstehe ich nicht.
Ja, die Alternative ist, ihn zu behalten und das Geld nicht einzunehmen.
Ja, aber trotzdem muss ich doch besser verhandeln. Die anderen, ich weiß nicht, Bayern kriegt doch auch nicht Spieler unter Marktwert.
Aber der Lautsprecher von Tegernsee hat doch schon wochenlang davor rumposaunt. Also wir müssen jetzt Geld einnehmen und wir machen keine Transfers, wenn wir nicht davor Geld eingenommen haben. Ganz im Ernst, der Rest von Fußball-Europa hat sich die Hände gerümmt und gesagt, genau, Bayern braucht ganz dringend Geld, ansonsten dürfen wir nichts mehr verpflichten. Das ist ja ungut für
uns. Das ist der Punkt.
Aber als ihr immer vom Markt sprecht, es muss doch für einen Kim ein Markt da sein. Der hat doch in Italien so einen guten Eindruck hinterlassen.
Ja, aber kommt ich habe gesagt, ich will mit Kim und Upamecano spielen.
Okay.
Und ich finde, ich bin da voll beim Sebastian. Also diese beiden, man kann auch auf die EM jetzt einmal zurückschauen. Upamecano ist französischer Stamm-Innenverteidiger bei einer der besten Nationalmannschaften der Welt. Und De Ligt hat bei den Niederländern keine Minute bei der EM gespielt, glaube ich. Also auch da gab es schon sportliche Kriterien, die gegen ihn gesprochen haben. Ich war auch ein absolut großer De Ligt-Fan. Ich habe den gern beim FC Bayern gesehen. Aber es gab sportliche Kriterien und unter anderem muss das in der Analyse der Geschwindigkeit der Fall gewesen sein, warum er sich gegen ihn entschieden hat.
Und zu Manchester United wollte ich nur sagen, vielleicht hat man dann auch tatsächlich den ein bisschen billiger abgegeben, weil United dann auch gesagt hat, wir nehmen zwei Spieler von euch. Wir nehmen zwei Spieler von euch, die ihr beide loswerden wollt.
Aber auch
und
der Masraoui.
Gehaltsliste. Ja?
Aber auch der Masraoui hat
halt von der Gehaltsliste
genau,
weg.
Darum
geht's.
Genau,
das ist halt so. Ja. Darum geht's. Und der Eberl, das ist gerade sein Thema. Das ist ja ganz offensichtlich, wo er sich jetzt profilieren muss. Das ist so, das ist deine erste große Hausaufgabe, jetzt beweis dich. Und das muss er jetzt durchziehen.
Die Frage von der Sohn am Wochenende in der Freiburg-Vorberichterstattung an Christoph Freund war zum Beispiel, worin die große Herausforderung liegt, die Gehaltskosten im gesamten Kader zu senken bei gleichbleibender bis höherer Qualität. Und dann hat er klipp und klar gesagt, das ist eine Herausforderung, das werden wir aber nicht jetzt in einer oder in zwei Transferperioden lösen. Das wird sich noch über 4-5 Transferperioden ziehen, bis wir mal da sind, wo wir hinwollen.
Aber Leute, wenn Ihnen das so wichtig ist, dann hätten Sie einen klaren Strich gezogen mit Manuel Neuer. Der ist ja wahrscheinlich der Großverdiener bei den Bayern. Dann hätte ich gesagt, okay Neuer, ich meine, du bist jetzt ja fast 40, dann hole ich mal gleich einen Nübel, baue den auf zur Nummer 1 und streich den Neuer von der Gehaltsliste.
Die
Möglichkeit wäre da gewesen, ja. Und ich gehe sogar so weit, sie hätten genauso auch einen umstrittenen Kimmich verkaufen können und da wäre auch Markt da gewesen. Ich kann eure Gründe schon nachvollziehen. Für mich ist es aber trotzdem so, ich lasse mir den De Ligt da irgendwie nicht schlecht reden und ich kann es trotz allem nicht nachvollziehen. Ich bin nicht überzeugt von den beiden Innenverteidiger. Stichwort Paulinho, was sagt ihr da dazu?
Gleich eine Anmerkung nur. De Ligt hat die ersten beiden Spiele bei Manchester United nicht gespielt. Am Wochenende hat er das erste Mal von Anfang an gespielt, hat seine 0-3 Niederlage beim FC Liverpool gesetzt. Also auch sein Förderer Ten Hag ist ja mehr weg als noch da. Also ob dieser Wechsel so klug war von ihm, sei mal dahingestellt.
Ja.
Paulinho sehe ich ein bisschen anders als du, Stefan. Mhm. Der hat für mich bei der EM absolut überzeugt. Den habe ich das erste Mal dort so richtig wahrgenommen und habe mir gedacht, wow, also der ist so dieser zentrale Spieler im Mittelfeld von Portugal, wo es immer nur diese Techniker, diese groß aufspielenden Künstler siehst. Und dann hast du aber einen, der das ganze Gefüge zusammenhält, der da dirigiert, der da als Leitwolf vorangeht, wo ich mir gedacht habe, yes, der kommt zum FC Bayern. Geil. Ich glaube einfach, dass er noch ein bisschen kleinere Akklimatisierungsprobleme hat, dass es einfach ein bisschen, wie sagt man neudeutsch, das Onboarding hier noch ein bisschen vollzogen wird gerade.
Für wen soll er spielen?
Er wird, denke ich, für Pavlovic spielen. Du musst die ganze Saison sehen. Die haben so viele Spiele. Im nächsten Sommer steht die Club-WM an. Du musst jede Position doppelt gleich stark besetzt haben. Und richtig. Pavlovic und Paulinho werden ein schönes Wechselspiel haben. Und wenn du diese beiden Spieler sind für mich auf dieser sogenannten Holding Six ist europäische Masterclass, was der FC Bayern da hat. Da kann man Pavlovic oder Palinha spielen lassen. Jetzt am Anfang war halt der Pavlovic einfach im Flow. Finde ich übrigens geil. Man kann die Holding Six beim FC Bayern jetzt Papa nennen. Pavlovic, Palinha. Egal, wem
lass das mal den Papa machen.
Lass das mal den Papa machen. Und die machen das schon. Und also egal, wen du da als Holding Six bringst, hast du eine europäische Topklasse und daneben hast du einen flexiblen Joshua Kimmich, der endlich diese Absicherung. Und
vergiss Konrad Leimer nicht.
Der genau das Wechselspiel mit Konrad Leimer.
Überragend.
Der wird das Wechselspiel mit Konrad Leimer haben, pass auf. Mhm. Und du brauchst jeden einzelnen Spieler. Das ist am Saisonanfang immer so, wo du die englischen Wochen nicht hast. Wo dann, wenn jetzt wieder Palinha zweimal draußen sitzt oder dreimal, wenn man Pokal mit dazu nimmt, wo sofort das Rumoren losgeht, wo man sagt, ach, warum spielt jetzt der Neuzugang nicht? Die haben schon 50 Millionen geholt. Ja, der kommt schon noch. Du brauchst im Laufe einer langen Saison jeden Spieler. Und da ist der FC Bayern mit Leimer und Kimmich auf der einen. Ich glaube, das wird ein Pärchen sein. Und das andere Pärchen wird sein Pavlovic und Palinha. Papa und Kila werden das da also hinten schon machen.
Ich kann da, muss da Fabi recht geben.
Danke,
also
Sebastian.
Ich habe da auch, also bei der EM, fand ihn überragend bei der EM. Ich habe mir ganz klare Martinez-Vibes gegeben.
Ja, absolut.
Aber man dachte, also geil, endlich mal wieder so ein Spieler. Vor allem der auch unbedingt zum FC Bayern wollte, der richtig Bock auf den Verein hat. Der ist ja aus dem Grinsen nicht mehr rausgekommen in den ersten Tagen. Genauso will ich die Leute bei meinem FC Bayern sehen. Und nein, also ich...
Geh auf sein Instagram-Profil. Er war jetzt...
Deswegen hat er ja...
Er war am Eibsee... Weltklasse, wie er gepaddelt hat.
Weil er so dringend zum FC Bayern wollte, hat er ja damals extra nochmal seinen Vertrag verlängert. Gell?
Das ist,
dass er teurer wird.
Naja, gut, aber das ist Absicherung. Ja, also da muss man auch ein bisschen auf seine, hat er auch bestimmt eine Familie zu ernähren.
Das hätte er vorher nicht geschafft.
Ja, hätte er vorher nicht geschafft.
Ein Dorf wahrscheinlich.
Also, Dorf zu ernähren. Dass man ein bisschen mehr, also die Entscheidung habe ich damals total verstanden, weil das war ja so ein, also das war einfach nur auf Sicherheit. Also das ist.
Das waren halt Spielereien.
Jetzt lass doch den Palinha in Ruhe. Also auf jeden Fall, auf der Sechserposition finde ich jetzt FC Bayern überragend aufgestellt, weil ich bin auch ein riesen Leimer-Fan, muss ich sagen. Aber
wir haben noch gar nichts gesehen
Leimer, von Palinha.
Der war doch jetzt bloß auf der Bank gesessen. Was habt ihr
nicht gesehen? Wir sind nur drei Spiele gespielt und einer ist vorne war
der DFB. Ja, warum lobt sie denn so? Die habt ihr doch gar nicht bei Bayern gesehen.
Ja, weil der doch vorher in der Premier League gespielt hat in der Nationalmannschaft und der Mann einfach überragend spielt. Deswegen lobe ich den so. Weil
das ist ein Mann von derartiger Weltklasse, dass der beim FC Bayern sofort, denke ich, wenn er dann soweit ist, funktionieren wird.
Was ich dazu noch schnell sagen wollte, sonst vergesse ich das, weil du gesagt hast, also 6 finde ich super, passt diese 4 Leute, Leimer, Kimmich, Pavlovic, Palinha. Papa. So, finde ich gut, passt. Vor allem, weil du dann auch noch hast, du bist total flexibel, du kannst den Kimmich dann mal in die Außenverteidigung ziehen, du kannst aber auch einen Guerrero, kann auch mal ein Sechser spielen, das ist auch kein Problem, kann auch Außenverteidiger spielen. So, du hast noch so diese ein, zwei Flexiblen, finde ich alles wunderbar, top. So, was ich aber nicht verstanden habe, ist, warum man dann plötzlich nachgedacht hat, einen Coman zu verkaufen, weil im
Gehaltsgefüge.
Ja, aber du musst halt, das stimmt, was du, leider stimmt es auch wieder, was du gesagt hast, man muss jede Position doppelt besetzt haben, weil die Spiele sind so viel. Und ich sehe aber die Neunverpflichtung nicht. Also du hast, ich sehe halt Olise, Gnabry, Sané und Coman außen. Vielleicht kann man noch einen Tell über außen, kann man noch dann, ja.
Aber Tell ist ja eigentlich auch der Came-Backup, oder?
Auch, und auch Musiala Backup vielleicht mit Müller. Und also der ist schon, okay, wenn man den bei außen aussieht, aber irgendwie... Also ich habe mir gedacht so, okay, kann man schon verkaufen, aber...
Also du sagst, 4 gute Außenstürmer, gibt was Schlimmeres.
Ja, also man hätte halt jemanden holen. Du brauchst die, weil die verletzungsanfällig sind. Das hat man ja aus der Vergangenheit leidvoll so noch im Hinterkopf. Und man kann einen Coman verkaufen, aber man muss dann dafür einen holen. Und das ist ich finde den Kader des FC Bayern eigentlich ganz, ganz gut. Mir fehlt tatsächlich, also ich finde auch wahrscheinlich, wenn jetzt Stefan und Fabi gleich losschimpfen wie die Rohrspatzen über die Transferpolitik, aber
schimpf doch nicht.
Aber ich finde die Transferpolitik war gar nicht mal so verkehrt, war eigentlich ganz okay. Ich wäre zu 100% zufrieden, wenn jetzt einfach noch so ein Olmo geholt worden wäre oder so ein Xavi Simons oder so. Dann würde ich sagen, okay, dann sind wir wirklich so, dieser eine Spieler für so vorne, so flexibel, der fehlt mir. Wenn der noch gekommen wäre, dann würde ich sagen, wow, geil, geiler
also,
Kader.
Also wenn man dem Rumoren im Boulevard Glauben schenken will und darf, dann wird ja der Verkauf von Coman und Goretzka halt weiterhin versucht, also nach einer der nächsten Transferperioden, und im Sommer 25 soll dann der Großangriff auf den Herrn Wirtz starten, der auch kommen soll. Und das ist nächstes Jahr das große Prioritätsziel Nummer 1. Und ich stimme dir zu, Olmo, Xavi Simons hätte ich auch gerne bei Bayern gesehen, aber dann natürlich nur, wenn, dann hätte wirklich jemand weichen müssen. Also da denke ich, Goretzka, wenn verkauft worden wäre, der spielt ja jetzt eigentlich in unseren Kaderplanungen absolut keine Rolle, vielleicht noch als Innenverteidiger-Backup. Also man kann schon verstehen, warum der den Verein verlassen sollte, wenn man sich den Kader mal genauer anschaut. Wobei ich glaube, es kommt irgendwie die Situation, dass du den trotzdem wieder brauchen wirst. Irgendjemand verletzt sich, ist gesperrt, was weiß ich, und dann steht auf einmal ein Champions League Halbfinale vor der Tür.
Der wird spielen bei Kompany. Bei Kompany sieht man auch, finde ich, den Ansatz, der lässt, glaube ich, tatsächlich alle. Also da wird es öfter mal, habe ich das Gefühl, jetzt Überraschungen geben,
naja, in
den Aufstellungen.
Und er wechselt öfter. Er ist ja auch ein Fan von Variabilität. Und einer wie der Leon Goretzka, fluid sozusagen, wie der Herr Lieb sagt. Das heißt aber auch, ich brauche notgedrungen einen Innenverteidiger. Ach scheiße, ein defensiver Sechser ist mir aufgefallen, ein offensiver Sechser ist mir ausgefallen. Ah, ich brauche jemanden, der irgendwie Box-to-Box spielt, ich brauche jemanden, der hinter den Spitzen spielt. Du kannst ihn ja überall reinbringen. Deswegen glaube ich auch, dass der wird keine Stammkraft werden. Der wird jetzt nicht irgendwie zur Startelf gehören. Aber der wird unter Kompany seine Einsatzzeiten bekommen, weil ich fest überzeugt bin, dass Kompany auf diese variablen Spieler steht.
Es wird irgendwann die Situation kommen, wo so irgendwo an der Säbener Straße irgendwo so ein Licht aufgeht. Ah, den Goretzka haben wir ja auch noch. wenn irgendwo gerade ein Engpass ist, eine Sperre, Verletzung etc. Und dann,
ja. Ach, dann auch naja, Goretzka haben wir ja auch noch. Der Goretzka ist ja auch einer von denen, die es in der Bayern-Geschichte schon öfters gab, die zum Beginn der Saison totgesagt werden und warum haben sie die eigentlich noch und warum ist er nicht schon längst weg? Ja. Und dann irgendwo so bei zwei Drittel oder drei Viertel der Saison nach einem starken Champions-League-Spiel sagt man, oh gut, dass wir die noch gehabt haben.
Aber das
hat man ja schon öfters.
Warum der weg sollte, ist ja, haben wir ja,
ist ja auch klar.
100 Mal erläutert.
Aber ich kann nur sagen, was ich gut fand, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, ist eben, dass sie nicht am Deadline-Day dann ihren Prinzipien widersprochen haben und einfach 10 Millionen drauf, 20 Millionen drauf, passt schon. Sondern dass man da gesagt hat, nee, der Kader ist eigentlich so weit. Klar, wir hätten gerne mehr gehabt, wir hätten gerne Tage gehabt, wir hätten gerne, keine Ahnung, wen noch gehabt. Olmo, wen auch immer. Aber hey, so schlecht ist unser Kader nicht. Was ich persönlich ziemlich cool finde, ist, wenn man eben sieht, wie Leutchen wie Müller oder auch eben Serge Gnabry anscheinend unter Kompany schon, also nicht nur eine Chance haben, sondern wirklich wieder eine wichtige Rolle spielen.
Ja, weil er fit ist einmal. Der Gnabry.
Ja, aber das ist schon so mein Eindruck aus der Ferne. Ich kann es natürlich jetzt nicht verifizieren. Aber dass der Kompany in seinen Überlegungen, was die Aufstellung angeht, ein wenig flexibler ist, als es sein Vorgänger an der Seitenlinie beim FC Bayern war. Deswegen glaube ich, da werden die Spieler ihre Chance bekommen und auch diese Wertschätzung erfahren.
Er hat auf Null gestellt, der Kompany. Also ja. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also das hat man in der Vorbereitung gesehen. Er hat den Tell eine sehr, sehr viele Chancen gegeben. Er hat den Müller von Anfang an spielen lassen. Definitiv. Ich bin gespannt, wie sich das Torwartthema fortsetzt über die ganze Saison. Bin mir nicht sicher, ob der Neuer die ganze Saison im Tor stehen wird.
Wenn er gesund bleibt, ja. Glaube ich schon. Ich glaube aber, dass am Ende der Saison Schluss sein wird und das werden sie ihm auch verklickern, weil er hat jetzt da in seinem großen Kicker-Interview andeuten lassen, dass er gerne noch ein paar Jahre weiterspielen würde. Also ich glaube, da wird der Verein dann aber sauer.
Aber ist er jetzt nicht unter die Wirtsleute gegangen? Habe ich das nicht falsch gelesen oder richtig gelesen? Hat er nicht irgendwo lokal aufgemacht?
Ja, also
ist doch schon eine Zweitkarriere.
Jetzt, das sichert sich halt ab, wenn er dann kein geregeltes Einkommen mehr hat.
Ich glaube, das Ziel ist ja eigentlich klar. Also wenn jetzt, also es ist der absolute Wunschziel wäre für Müller und für Neuer, dass sie das Finale daheim gewinnen und dann wäre das weg. Dann.
Ja, das wäre ein Märchen.
Das wäre, dann würden sie auf jeden Fall sagen, ciao, weil das ist genau der Moment, wo man dann sagt, man geht. Aber ich denke auch, dass man dann, also neuer muss man, ja, also allerhöchstens diese und nächste Saison. Aber dann ist endgültig. Ich weiß nicht, was mit dem Nübel vereinbart ist.
Ich weiß nicht, wie lange ist der, ein oder zwei Jahre verliehen?
Ich glaube zwei Jahre, aber mit der Option, den kommende Saison wieder zu holen, falls nötig. Ja, also, aber das wird jetzt, bei Müller weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich denke aber, dass es vielleicht die letzte Saison ist.
Spielertrainer.
Ja.
Boah, habe ich schon erzählt, glaube ich, Rangnick wollte ihn ja spielen und Co-Trainer.
Der wollte ihn auch damals zu Koffenheim holen. Ja, ne?
Dann wäre er die ganze Zeit mit Zetteln in der Unterhose rumgelaufen.
Weltklasse-Geschichte. Wie hat er gesagt, wie war sein Ausdruck?
Im Triebwerk,
nicht im Maschinenraum.
Also
im Triebwerk.
Ich bin mir nicht sicher, ob dessen Müller seine letzte Saison sah wird. Der Mann war nie größer verletzt, der ist fit.
Welche Muskeln soll er sich auch reißen?
Ja, eben. Der hat einfach immer einen Mehrwert, wenn er eingewechselt wird. Also das muss man einfach so sagen. Aber ich finde trotzdem, weil wir ja jetzt das trotzdem jetzt mit dem Eberl aufgegriffen haben, also diese vielen Verpflichtungen. Ich hätte es lieber gesehen, und mich wundert es jetzt ehrlich gesagt, Fabi, dass du da nicht derselben Meinung bist als alter Fußballromantiker. Mhm. Ich hätte trotzdem lieber gesehen, wenn es mehr auf die eigenen Leute gesetzt hätten. Ich meine, die wären zu Genüge da. Und ich meine, zwangsläufig muss ja momentan der Hansi Flick in Barcelona machen mit sehr, sehr großem Erfolg. Also der hat ja wahnsinnig viele Spieler unter 20 in seiner Mannschaft drin. Das ist mit Sicherheit auch ein Weg. Und wenn es ihnen so ums Sparen geht, warum denn nicht? Also warum nicht? Ich meine, ich habe mit einem Franz Grätzig, ich habe mit einem Paul Wanner, der jetzt in Heidenheim 4 Spiele, 4 Tore.
Spitzenreiter.
Ja, ja. Also
ja, weil es ums Sparen geht, aber es auch ums fucking Finale daheim geht.
Ja, aber dann wiederum zu sagen.
Und eine Meisterschaft wäre auch mal wieder schön.
Aber dann wiederum zu sagen, ich gebe meinen besten Innenverteidiger her. Also
Ja, da haben wir ja schon drüber gestritten.
Aber ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll. Ja. Auf der einen Seite wollen wir sparen. Ja,
das ist schon das Problem.
Ja, schon.
Sie müssen die Waage aber halten, es soll in beide Richtungen
aber
gehen.
Aber ganz ehrlich, wenn ich dann im zentralen Mittelfeld einen Goretzka habe, einen Leimer hab, einen Kimmich hab, einen Pavlovic hab und ich hätte noch beispielsweise als Backup einen Paul Wanner oder so. Ja, warum hole ich mir dann eben diese Leute nur mit
das
dazu?
Das ist halt jetzt, also finde ich, jetzt leicht zu sagen, weil er jetzt halt so eingeschlagen ist, wie es ja auch nicht, wie man, es kommt man jetzt auch nicht erwarten. Also der hat jetzt in Elversberg gerade überragend gespielt letzte Saison.
Ja, aber das muss ich doch sehen als Trainer.
Na gut, aber
der ist noch nicht bereit für den FC Bayern.
Das war zweite Liga. Und dass der jetzt in der ersten Liga auch so einschlägt, das ist super cool. Mhm. Ist ihm auch zu gönnen und auch für den FC Bayern für die Zukunft echt eine super Option. Aber also, es war ja jetzt nicht vor der Saison abzusehen, dass der erstmal in Heidenheim spielt, dass er einen Stammplatz hat und dass er dann da so jetzt einschlägt und so eine tragende Rolle spielt, da ist dann, da kommt jetzt auf die, also da muss man dann einmal sagen so, hey, ja, jetzt natürlich dann, wir haben jetzt leicht reden, aber die mussten halt die Entscheidung jetzt, das ist halt erstmal weg. Und für kommende Saison wird das jetzt dann nochmal die, wenn man Wirtz zum Beispiel für kommende Saison holt, dann muss man halt sagen, okay, holt man Wanner oder holt man Wirtz? Da ist es genau nämlich diese Entscheidung von dieser Waage, in welche Richtung gehe ich? Und
Ist schon klar. Aber ich finde trotzdem, dass ein bisschen ein deutsches Problem ist, dass man Spieler, die unter 20 sind, denen traut man über den Weg und Spieler, die über 32 sind, genauso wenig. Wenn ich mir andere Nationen anschaue, gerade die Spanier, ich meine, wir haben es doch gesehen.
Ich verstehe, was du meinst, aber die Kritik finde ich gerade beim aktuellen Bayern-Kader unter Kompany, wo ein Tell spielt, wo ein Musiala spielt, wo ein Pavlovic spielt.
Naja,
also da sind schon ein, zwei da,
aber
die jetzt
mal
in der Midlife-Crisis sind.
Schauen wir mal, ob es tatsächlich spielen. Also ich bin nicht sicher, ob der Tell häufiger spielen wird diese Saison als letzte Saison. Fände ich schade, ja. Pavlovic, du hast es jetzt gerade gesagt, der soll sich dann die Rolle im zentralen Mittelfeld mit Paulinho teilen. Ich fände es halt mal gut zu sagen, ich meine, der ist jetzt mittlerweile Nationalspieler, es wird jedes Mal eingeladen, wenn man sagt, okay, Pavlovic ist gesetzt.
Punkt. Aber der spielt 70 Mal im Jahr, das kann er doch nicht leisten.
Nee, natürlich, aber als Backup ein Paulinho, als Backup.
Nee, die werden wieder neue Jobsharing betreiben.
Du wirst irgendwann die Situation haben, dass du irgendein wichtiges, entscheidendes, keine Ahnung, Halbfinale Champions League Spiel gegen Real Madrid hast, ja, irgendwie ein, zwei Leute aus dem Mittelfeld sind verletzt, einer ist noch irgendwie gelb gefährdet, du musst dich defensiv absichern und spiele ich dann mit Pavlovic und Wanner oder spiele ich dann mit Kimmich und Palinha?
Also es ist...
Ja, wenn es gut sind, dann spiele mit den zwei Jungen.
Ja, aber das weißt du jetzt noch nicht, was der Wanner gegen Real Madrid
diese
macht.
Jungen.
Natürlich weißt du es nicht. Aber du hättest doch nie als Real, Barcelona oder als spanische Nationalmannschaft hättest du doch nie mit einem Jamal solche Erfolge haben können, wenn du nicht auf ihn bedingungslos gesetzt hättest. Also ja, wenn du ihm nicht einfach bedingungslos mal die Chance gegeben hättest und gesagt hättest, pass auf, du kriegst dieses Vertrauen, du spielst. Ich habe immer so den Eindruck, bei Bayern oder generell in Deutschland ist es halt einfach so, du hast talentierte junge Spieler, die das Zeug dazu haben, die es auch schon bewiesen haben, aber wenn die Etablierten dann fit sind und da sind, dann spielen die. Und die anderen sitzen wieder auf der Bank. So war es ja mit dem Tell jetzt die letzten zwei Jahre.
Ja, aber zum Paul Wanner finde ich aber schon, dass das total smart war, den Philipp Lahm-Move zu machen, also woanders hinzugehen, wo du weißt, du bist gesetzt. Grätzig,
genau.
Du bist gesetzt, du wirst wahrscheinlich jedes Spiel spielen in Heidenheim, was halt auch nichts gegen Heidenheim, aktueller Tabellenführer.
Der Fußball-Bundesliga sogar auch spielen, war auch so mit einkalkuliert.
Ja.
Also der Move, Paul Wanner nach Heidenheim zu geben, ist perfekt.
Nee, der kann dort Erfahrungen sammeln, der kann dort Praxis sammeln und der kommt zurück.
Das kriege ich gar nicht, das ist völlig in Ordnung.
Früher wäre der nächste Move, logische Move gewesen, den dann nach Heidenheim ein Jahr nach Leverkusen zu geben. Das würde ich jetzt aber nicht mehr machen. Das würde ich nicht mehr machen.
Und was man bei den jungen Leuten ja nie vergessen darf, die spielen ja nicht 70 Spiele auf einem Niveau.
Ja.
Die fallen ja auch mal in ein Loch, wo du sagst, okay, den kann ich halt nicht bringen. Und das wird ein Pavlovic haben, das wird ein Tell haben. Stopp,
doch, bei anderen Nationen.
Das hat doch der Lamine Jamal hat sein Loch. Man spielt ja mal 10 Spiele in Folge nicht.
Ja, schon. Aber das glaube ich nicht.
Doch, gut, der Stefan ist hier der große Fußballromantiker.
Das hat nichts mit Romantik
und
zu
bitte
tun.
Nicht, bitte nicht Barcelona verklären hier. Was die machen, ist eine Katastrophe. Also wenn wir ehrlich sagen, die schachern da um irgendwelche Summen, dass sie die Spieler registrieren dürfen und da wird schon wieder so viel Schmuh im Hintergrund getrieben, wo ich sage, macht's den Fußball nicht kaputt.
Aber das, Leute, der ist schon kaputt. Leute, das war schon immer so. Das ist so Tradition. Also egal, ob man da in Wayne Rooney anschaut, der damals mit, was weiß ich, 18 unumstrittener Stammspieler bei Man U war oder in der englischen Nationalmannschaft.
Naja, ist der Musiala jetzt ja auch.
Ja. Einer von ganz, ganz wenigen.
Okay, ist der Pavlovic auch?
Nee, ist er eben nicht. Also ich hoffe schwer, dass es wird, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Das war, es gab früher mal andere Vibes vom FC Bayern, vor allem unter Louis van Gaal. Das war aber auch notgedrungen. Da haben aber auch noch andere Spieler gespielt in der ersten Elf, da können wir uns gar nicht mehr dran erinnern an den Namen wahrscheinlich.
Und
so. Das waren andere Zeiten. Das waren andere FC Bayern. So, da war das mal was ganz Besonderes, wenn der FC Bayern im Champions League Halbfinale gespielt hat. Jetzt denkt man sich so, ja, und weiter? Weiterkommen bitte. So, und die Zeiten haben sich da auch geändert. Und das, man darf es auch, also wenn man jetzt, es ist ja auch möglich, glaube ich, eine Aufstellung in dieser Saison, wo man dann sagt, da spielt ein Stanisic hinten, Verteidigung, dann hast du einen Pavlovic im Mittelfeld, dann hast du einen Müller, dann hast du einen Musiala, so, das sind ja alles so Spiele, wo man sagt, ja, die sind irgendwie Eigengewächse. Also ja. So, dann hat man, also es ist eine Startelf möglich, wo man so 3-4 Leute als Eigengewächse drin hat und das ist auch, ja, glaube ich, für einen europäischen Spitzenklub völlig okay. Und es ist auch ja absehbar, dass, glaube ich, der Kompanie da schon auch einmal ein, zwei mal auf die Bank setzt. Zum Beispiel dieser, glaube ich, Asnu-Verteidiger, oder?
Asnu. Weltklasse. Also, finde ich super.
Den finde ich, der ist ja, glaube ich, auch kurz davor, dass er da den Sprung in dieser Saison vielleicht schafft.
Hat er nicht in der Vorbereitung auch schon
gespielt? Genau, der hat da gespielt.
Adam Asnu.
Glaube ich, sogar gegen Ulm nicht sogar, oder? Weiß ich gar nicht.
War im Kader.
Und also, da sind schon nochmal ein, zwei, und ich glaube, die kriegen unterm Company auch die Chance. Aber auch nur, wenn sie es halt verdient haben.
Blick in die Regionalliga, da gibt es auch einen Neuzugang, einen exotischen Neuzugang aus Australien, den Nestori Iranghunda.
Ah ja, genau.
Ich glaube, der wird auch.
Der soll auch, genau, der wird auch sehr hoch gehypt.
Der ist jetzt nicht so schlecht.
Hat der Bratzo geholt, oder?
War der da noch da?
Also, ich glaube schon.
Weiß ich nicht.
Ja, nee, ist ja egal.
Der ist erst frisch gekommen, oder?
Nein, ja, aber der ist schon länger, glaube ich. Verpflichtet. Der ist jetzt zu dieser Saison gekommen.
Aber den haben schon länger.
Ich glaube, das war der erste Christoph Freund-Transfer.
Ja, kann auch sein.
Brian Saragossa nicht zu vergessen.
Ja.
Der ja.
Ist auch verliehen, oder?
Also ja, verliehen und spielt in Spanien übrigens auf wie ein junger Gott.
Ja.
Also,
ja, der wird sich in allerwertesten beißen, dass er diesen Deal eingegangen ist, schon in der Winterpause zu kommen, weil ich glaube, das hat nur so ein bisschen
Knack gebrochen. Diese Geschichten, ich kann die nicht glauben. Wenn der Tuchel, Entschuldigung, wirklich so ein menschliches Arschloch gewesen sein soll, das muss doch irgendjemand früher merken.
Also, ich habe jetzt, glaube ich, also ich hänge, weil ich jetzt auch halt in der Freizeit das einfach auch gerne mache. Ich hänge sehr oft auf TikTok ab. nein, also mir ganz viel von dieser Fußballbubble und so, ne? Und ich glaube, ich wär steinreich, wenn ich da Geld dafür bekommen würde, für TikToks, die ich mir über Ex-Spieler von Thomas Tuchel anschaue, die in Interviews erzählen,
was er für ein Arschloch ist.
Scheiße, sie von ihm behandelt wurden, menschlich. Und irgendwann denke ich mir, jetzt habe ich es schon vom 20. gesehen, anscheinend ist er menschlich tatsächlich echt schwierig. Ja. Okay. So, also ich kann mir es jetzt auch nicht, ich fand ihn jetzt irgendwie auch nicht so verkehrt von den Interviews und so. Ich habe mir jetzt alle gedacht, ja, ist halt, vielleicht hat seine Prinzipien, ist vielleicht ein bisschen strenger. Ich glaube, man darf sich jetzt auch nicht so viel bei ihm erlauben, aber das darf man bei anderen Trainern auch nicht. Aber ich habe jetzt schon wirklich, kann ja natürlich auch sein, dass ich in dieser Bubble drin bin und dann
nein, es war
in
ja
dieser
auch
Tuchel, Ex-Spieler schimpfen über Tuchel-Bubble, dann ist natürlich ein bisschen verfälscht, das Bild.
Aber es war ja jetzt nicht nur Saragossa, der gesagt hat, ja, Tuchel hat mit mir nie geredet. Der hat nicht mal Hallo gesagt. Und ich weiß, es war irgendein gestandener Spieler. Wer war denn das? Ich krieg's jetzt nicht mehr hin, aber der hat die gleiche Kerbe. Ja, der hat mit Kim. Integration vom Kim. Wo Müller und Kimmich versucht haben, den ins Mannschaftsgefüge zu integrieren, weil der Trainer nicht mit ihm gesprochen hat. Mhm. Da sage ich, das kann nicht sein.
Alte Felix Magath-Schule. Ja.
Das kann doch nicht sein. Also,
Fabi, eine Frage noch an dich. Wer hat in seinem Leihverein 4 Pflichtspiele und 2-0 gespielt?
Wo? Wer?
St. Pölten.
St. Pölten, da ist verliehen.
St. Pölten ist keiner verliehen, da ist.
Doch.
Ist da einer verliehen?
Ja, ja.
2-0 gespielt, da muss er schon klingeln bei dir.
Ah. Der Torwart. Der, wie heißt der?
Rizzi Hülsmann. Echt, ich schaue echt wenig auf diese Leihspiele. Ja, aber der Rizzi Hülsmann,
Rizzi.
Der Vidovic ist jetzt in Mainz.
Ja, aber du bist doch alter Rizzi Hülsmann-Fan.
Rizzi Hülsmann, den habe ich schon vergessen.
Hast vergessen?
Ja.
Gefühlt in jeder letzten Folge mindestens einmal erwähnt.
Rizzi Hülsmann, hast du noch nur stehen auf deiner Liste?
Ja, bloß ein Grätzig.
Den kennen wir gerade noch.
Ja. Saragossa,
Banner.
Ja. Ja, genau. Naja, aber die anderen waren jetzt weniger interessant, finde ich.
Es soll ja auch der Herr Zlatan Ibrahimovic, der Arions Ibrahimovic, sollte ja auch eine gewichtigere Rolle spielen, hat sich leider verletzt, fällt länger aus, aber ja, man erkennt schon das Bemühen.
Ja.
Akili gibt es auch.
Ja, es braucht Zeit, aber ich glaube auch, dass der Freund und der Eber, man muss denen jetzt auch mal ein paar Jahre Zeit geben, die können das jetzt auch nicht, also das war wirklich so, dass unter Brazzo
was, jetzt fängst du an?
Nein, also das war ja wirklich, also das
Brazzo,
da hatte, da war
toll, ja. Toll.
Nein, aber da wurde natürlich
schon auf die böse Seite der Macht gewechselt.
Sehr viele gestandene Spieler. Also man hatte schon, sagen wir so, ich wollte jetzt vorsichtig, man hatte den Eindruck, dass da nicht mit Langsichtigkeit gearbeitet wurde, sondern eher mit sehr viel Geld sehr gute Spieler auf kurze Sicht verpflichtet wurden. Ich glaube, das soll sich jetzt ändern. Das sieht man in allen möglichen Komponenten der FC Bayern-Welt aktuell. Nämlich
die Gehaltsgefüge
und mehr auf die Jugend setzen und so. Und es braucht halt einfach auch Zeit, weil sie wollen ja auch trotzdem in jeder Saison die Champions League gewinnen oder mindestens, also gewinnen können. Und da kann man halt jetzt nicht den großen Umbruch gleich sofort machen, sondern, und es geht auch nicht, wenn jetzt ein Goretzka sagt, ich habe Vertrag, ich bleib, ich will meine Kohle weiter und ich habe da das Selbstvertrauen, dass ich das irgendwie trotzdem schaffe. Irgendwann wieder gehen müssen, wenn er die WM spielen will, Aber da kann man dann auch nicht, also dann was soll man machen? Sie haben ihn einmal nicht in den Kader gesetzt, sondern damit das Zeichen gesetzt, es wird wirklich schwierig, er bleibt trotzdem. So, dann wird weitergearbeitet.
Also, da wäre sogar inhaltlich, was Bratzo angeht, tatsächlich ein Stück weit bei
Gott,
dir.
Ich begrüße euren Besuch im Bad der Weisheit. Ich begrüße ihn.
Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass der Bratzo und auch der Kahn unter ihrer Ägide, die haben es einfach noch so weitergemacht, wie es davor war. Das heißt, die haben noch keinen Paradigmenwechsel vollzogen. Das war, glaube ich, auch gar nicht die Aufgabe an sie. Die Aufgabe war, also Meister werden wir gefälligst jedes Jahr. Champions League ist Halbfinale Minimum und alle paar Jahre wollen wir das Ding gewinnen. So, das war die Aufgabenstellung. Entsprechend haben die den Kader zusammengestellt, haben ein bisschen mit viel Geld um sich geschmissen. Was aber ihre Vorgänger ja genauso gemacht haben. Das sind übrigens die jetzt am Tegernsee sitzen und sagen, also ihr müsst verkaufen, ihr dürft ja nicht zu viel ausgeben. Diese Aufgabe, die jetzt ein Eberl und ein Freund haben, zu sagen, also Meister wäre schon schön und Champions League, also zumindest weit kommen wäre schon schön und Finale daheim, aber übrigens sparen müssen wir auch noch. Also das ist schon ein Paradigmenwechsel, wo man sagen muss, das ist schon eine krasse Aufgabe. Ich glaube, dass Eberl und Freund gut gewappnet sind dafür, dass die das gut können. Aber wie gesagt, die Aufgabenstellung an Bratzo und Kahn damals war eine andere als jetzt an Freund und Eberl. Die Herausforderung war noch andere.
Sparen ist in diesen Summen, in diesen Kategorien
ein großes Wort.
Wort. Ich sage immer, die Gehaltskosten senken, wieder auf Normalmaß stutzen. Diese Wohlfühloase für Fußballspieler beim FC Bayern, die muss ein bisschen normalisiert werden. Und das ist eine große Aufgabe, die sie da haben. Wir haben jetzt schon 120.000 Mal das Finale daheim erwähnt. Was sagt es denn zur neuen Champions League? Also ihr werdet wenig überrascht sein, dass ich ein großer Freund davon bin jetzt schon.
Ich finde es nicht schlecht, muss ich sagen.
Ohne Scheiß. Ich konnte mir lange nicht vorstellen, wie das werden soll, wie das funktionieren soll. Und jetzt sage ich mal, ich werde mal allein die Vorrundenspiele, ich meine, Leverkusen ist deutscher Meister geworden, aber schau dir mal denen ihre Vorrundenspiele an, wo ich sage, yes, als jedes Spiel.
Ja, ich finde es spannend, vor allem, weil es halt auch irgendwie auf jedes Tor ankommen kann und so, ob du halt dann auch direkt gleich weiterkommst oder nochmal K.O.-Spiele
machst. Erklärt es uns dumm. Also ich meine, ich habe das...
Der Fabi kann es sicher gut erklären.
Selbstverständlich.
Ich kann nur beim Supercomputer einsteigen.
Das Beste, was ich dazu gesehen habe, war tatsächlich dieses Promo-Video mit Zlatan Ibrahimovic, der ja ganz klar gesagt hat, in dem Video versuche gar nicht den Leuten die Details zu erklären, sage ihnen einfach der geilste Fußball ever. Ich sage danke, Zlatan. Aber du kannst mir bestimmt jetzt noch ein bisschen detaillierter erklären.
Richtig, es gibt also keine Gruppenphase mehr wie bisher mit 8 Gruppen, die ist aufgelöst worden. Es gibt jetzt ein Ligensystem mit 36 Mannschaften, wo jedes dieser 36 Teams in der Vorrunde gegen 8 Gegner spielen wird. Und diese ganzen Ergebnisse werden dann in eine Tabelle gegossen. Und
das wurde wichtig, ausgelost. Es gibt keine Hin- und Rückspiele.
Es gibt keine Hin- und Rückspiele. Man spielt nur einmal, also man hat 8 Spiele in dieser sogenannten, was ist das? Sagt man trotzdem Vorrunde?
Ja,
in dieser Liga.
Sind es dann immer 4 Heim, 4 auswärts?
4 Heim, 4 auswärts, genau. Mhm. Einmal. Und es gab 4 Töpfe. Und aus jedem Topf spielt jedes Team gegen 2 Gegner. Und die sind nach Leistungsstärke geordnet gewesen, sodass man ungefähr alles ein bisschen auf ein Niveau stellen kann. Am Ende hat man dann eine Tabelle. Die ersten 8 gehen direkt ins Achtelfinale. Die Plätze 9 bis 24 spielen in einer Zwischenrunde dann nochmal die weiteren 8 Achtelfinalgegner aus. Und dann gibt es nicht mehr Auslosung, wie es bisher war, sondern gibt es so eine Setzliste, ganz klar, Vorrunden Platz 1. Spielt dann gegen den 16. und bla 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 und dann kannst du den Weg bis zum Finale absehen.
Kommt mir sehr bekannt vor, das System.
Und ab Viertelfinale ist aber wieder normal.
Also genau.
Ab Achtelfinale ist wieder Hin- und Rückspiel.
Habe ich das richtig gelesen, dass das ZDF jetzt wieder verstärkt überträgt? Oder?
Ich glaube, die haben es verlängert, ja. Also aber nur ihre...
Nur diese Zusammenfassung am Mittwoch ab 23 Uhr.
Und
ein Dienstagsspiel bei Amazon und Amazon Prime.
Sky.
Und der Rest dieser 5.328 Spiele auf Datsen.
Ja, solange es noch gibt.
Ich muss aber sagen, die machen für mich, die machen echt einen guten Job.
Ja,
ich bin halt auch so ein Nerd.
Ich war auch riesen der Zone-Fan, aber ich kann jeden Unmut verstehen und ja, ich war absolut. Auch wirklich, also mit dem großen Versprechen, wir sind das Netflix des Sports zu starten für unter 10 Euro, ich glaube 9,99 oder so, das ganze Abo und so und dann halt so sehen, oh nee, es funktioniert alles zusammen. Ich glaube, es hat sich inzwischen verdreifacht, der Preis, nee, oder?
Von, ja, fast, ja.
Ich glaube, mehr also sogar. Ungefähr, also es ist schon wirklich, muss man sagen, also marketingtechnisch ist das Ding ja, also aus meiner Sicht, voll in die Hose gegangen. Ja. Ich wünsche ihnen nur das Beste, weil die sind, glaube ich, wirklich, die tun dem Ganzen gut, weil die, glaube ich, auch eine junge Zielgruppe und ein Fabi ansprechen.
Arschloch.
Nein, also so, aber man muss ja dann irgendwie schon auch schauen, also dieses ganze Theater rund um die Vergaben und so, da wird es wahrscheinlich auch irgendwelche Gründe dafür geben. Also ich hoffe, dass die sich irgendwie ein bisschen fangen und vielleicht noch wieder ein bisschen billiger werden, weil die wären auch echt, ich glaube, die sind cool. So, also das passt schon auch und so. Aber ich bin jetzt nicht mehr der größte Fan von der Zone. Aber ich hoffe, dass sie noch lange bleiben.
Ich muss bloß sagen, 35 Euro im Monat wenn ich es nicht in einem, ja. wenn ich es nicht in einem Gesamtpaket hätte, wo du es natürlich vergünstigst bekommst, würde ich es mir das, glaube ich, auch nicht leisten. Also glaub, nur der Sohn, bist du ehrlich.
Nur mal kurze Frage zur Champions League. Glaubt ihr, dass durch dieses in die Länge ziehen, durch diese viel mehr Spiele, dass dem Ganzen so ein bisschen der Reiz genommen wird oder die Besonderheit der
ich Champions League? Ich finde es erstmal gut, dass die UEFA wahrscheinlich damit mehr Geld verdient, weil es mehr Spiele gibt. Das freut mich ungemein.
Das freut uns für die UEFA sehr.
Ja, das freut mich erstmal sehr. Also das ist auch sicher nicht der Hauptgrund, dass da noch mehr Spiele,
nein,
mehr
nein.
Auch mehr Top-Spiele
gibt. Wir wollen gibt. Die Qualität erhöhen.
Genau, also nur für die Fans. Halt auch mehr, genau. Also man kann die dann auch vielleicht sicher nicht besser vermarkten, wenn dann öfter Real Madrid gegen Bayern München spielt. Nein. Nee, keine Ahnung. Also ich finde es gut. Ich finde die neue Hymne beschissen. Es gibt eine neue Champions League Hymne. Da wurden, also sie ist fast gleich.
Die aber nur, also wenn du die Nuancen, die da verändert ja, wurden,
raushörst. Kann ich, diese Fanfaren,
dann will
die
ich,
da eingearbeitet wurden.
Dann will ich, dass du hier sofort einen Klassik-Podcast eröffnest.
Das stört mich. Die führen total weg von der Melodie. Diese Pseudo-Fanfaren, die da eingetingst wurden. Das nervt mich. Die sollen aber die Champions League Hymne so lassen.
Dass es an der Zeit war für Neuerungen, also hymnisch.
Für wen ist es denn gemacht? Für Leute, die irgendwie auf mittelalterliche Musik stehen oder was? Für welche Zielgruppe ist denn diese Champions League Hymne so erneuert worden?
Marcel Reif, glaube ich, war es, der gesagt hat, wenn wir uns an diesen Änderungen stören, dann sollte man nicht weiterschauen. Weil das ist noch die geringste Änderung.
Ja, aber sowas nimmt mich emotional total mit.
Also ich liebe die Hymne, ja.
Ja, ich liebe die auch jetzt nicht mehr.
Also ich bin immer noch enttäuscht, dass ich mich gegen meine Frau nicht durchgesetzt habe, weil ich wollte es auch bei der Hochzeit haben. Die Besten.
Ich hab da letztes Mal beim Umzug geholfen und da war die Aufgabe, einen sehr schwierigen Schrank zusammenzubauen. Und ich gesagt, dafür brauche ich jetzt die Champions League Hymne.
Also ich liebe die
das
auch.
Das geht nicht, das ich geht sitz, nicht anders.
Ich sitze teilweise echt oft daheim und wenn es gibt so Momente, da brauchst du diese Hymne.
Ich finde auch, da brauchst du diese Hymne.
Ja. Und zwar ganz, man muss sie ganz, und zwar mit Text. Ja.
Seid ihr eigentlich nur vom Frühstück im Zuckerschock? Oder
was? Ich habe noch gar nichts gegessen.
Okay, dann könnte das der Grund sein.
Ich finde die Champions League cool, glaube ich. Also vor allem, weil es auch jetzt dieser Mix so ist, dass man sagt, diese Gruppenphase hat mich tatsächlich manchmal ein bisschen
genervt,
gelangweilt.
Ja,
und dadurch, dass man sagt, hey, man macht das jetzt irgendwie den ersten Teil anders, und aber ab Achtelfinale ist wieder alles so, wie es war. Das finde ich okay. Das finde ich auch. Also wenn der letzte Teil auch noch irgendwie in diese Erneuerung mit reingenommen worden wäre, dann würde ich sagen, ganz anderer Wettbewerb plötzlich, irgendwie ganz, also unter anderem die Hymne neu, da würde ich sagen, ein bisschen viel Veränderung, aber so finde ich es gut.
Nein, es ist doch jetzt, dass es an der Zeit war, da Veränderungen vorzunehmen. Die Gruppenphase war schön, war toll, aber irgendwie war es nach 3-4 Spielen klar, wer weiterkommt, und dann waren die letzten Spiele für die
Katz, und das will man auch verhindern. Ist doch jetzt genauso, oder?
Nö, das kann am letzten Spieltag kannst du noch, ich denke, das ist so eng beieinander alles.
Aber wenn du dann die ersten drei gewinnst,
dann hast du 9 Punkte. Dann sind noch
aus 8 Spielen.
Dann sind noch 15 zu vergeben.
4, 5 oder so.
Ja, also, aber du spielst halt nicht mehr gegen Schlachtvieh, sondern du spielst halt jetzt.
Hallo, das ist ja wirklich schlimmer als Spielermaterial.
Also nur Spielermaterial noch.
Du spielst halt nicht mehr gegen vermeintlich sehr schwache Gegner.
Ja, das ist besser. Und es macht ja auch wirklich einen Unterschied, ob du Zweiter wirst.
Wir werden
oder
immer unseriöser.
Ob du Zweiter wirst oder Fünfter. Ne? Also weil du spielst ja dann ja, okay, auch gegen den potenziellen...
Ja, das ist jetzt das Einzige.
Deswegen habe ich vorhin gesagt, es kommt mir sehr bekannt vor, weil es ist ja letzten Endes sehr ähnlich wie dem, was im Eishockey eigentlich schon üblich ist, was wir auch hier aus Weiden kennen. Du spielst eine Liga bis zum Platz X, sind die Leute fest in den Playoffs, dann spielen die Mannschaften runter die Pre-Playoffs aus und der Erste aus der Hauptrunde spielt dann gegen den Schlechtesten aus den Pre-Playoffs. Es ist ja im Endeffekt genau dieses System und da hat sich's bewährt. Also
du
deswegen
hast bis zum Schluss die Motivation auf 1 zu landen,
ja, genau,
weil es dann leichter ist.
Und das ist doch toll, dass Bayern jetzt in der Vorrunde, schau dir diese Gegner an. Und allein, wenn ich höre, FC Bayern spielt bei Aston Villa. Ey, was da gibt, da gibt man nur einen ab. Also, das ist doch nice.
Also, was mich noch sehr interessieren würde.
Was, Sebastian, sag's uns.
Vielleicht auch als Abschluss, weil wir wissen, wie lang wir sind. Ja, tatsächlich. Ich würde aber gern von euch, von jedem, die ersten 4 Teams. Endplatzierungen. So eure Tipps. Das würde mich interessieren. Weil ich bin mir nämlich selber noch nicht so richtig sicher. Und es ist ja so ausgeglichen wie gefühlt noch nie. Vielleicht auch die ersten 5.
Boah, die ersten 4, ja, doch, kriege ich hin. Passt schon. Aber ich will jetzt hier nicht euch das verraten,
also
wie es
ausgeht. Also Bayern wird Meister. Ich glaube, dass Leverkusen das nicht durchhält. Man sieht jetzt schon gegen Leipzig das Spiel vergeigt daheim. Also dieser Bayern-Dusel, den sie ja sehr, sehr oft gehabt haben letzte Saison, den können sie nicht über ein zweites Jahr durchziehen. Da fehlt ihnen einfach meiner Meinung nach die Substanz. Deswegen, ich denke, dass die weit oben mitspielen werden mit Alonso, kurz bevor der dann geht, weiterzieht und wahrscheinlich übrigens auf dein Ding hin in Wirtz da mit hinnehmen wird. Der wird bei irgendeinem spanischen Verein landen und wird einen Florian Wirtz mitnehmen.
Der wird bei Bayern landen.
Okay, ja gut, bist vielleicht besser informiert.
Natürlich.
In der Sportredaktion.
Natürlich, über Standleitung und Tegernsee.
Nee, aber also deswegen denke ich, dass die letzten Jahre hast du immer das Ding gehabt, irgendeine Mannschaft hat einmal so ein Hoch und gewinnt dann die deutsche Meisterschaft. Aber
das wird Heidenheim nicht schaffen.
Nee, definitiv nicht, aber ansonsten waren sie mir eigentlich alle zu blöd, um Meister zu werden. Und deswegen ist Bayern auch immer Meister geworden. Und ich denke, dass das heuer wieder der Fall sein wird. Ich denke, dass Leipzig auf 2 landen wird. Glaube aber trotzdem Leverkusen auf 3. Und dahinter, ob es jetzt, also Heidenheim, denke ich, wird irgendwann mal im Mittelfeld ins Mittelfeld zurückfallen. Aber wer die Überraschungsmannschaft wird, wie es jetzt eben letzte Saison eben Leverkusen war, das kann man einfach überhaupt nicht
sagen. Genau, können wir vielleicht die ersten 4 und die Überraschungsmannschaft. Das fände ich interessant.
Okay, das ist für mich dann auch relativ leicht. Ich bin sehr nah dran am Stefan. Ich glaube tatsächlich auch, dass Bayern aufgrund der Qualität, die sie da jetzt haben, die Meisterschaft holt. Ich glaube tatsächlich, dass Leipzig dieses Jahr der härteste Konkurrent wird. 3 und 4, bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Leverkusen, Dortmund, in welcher Reihenfolge? Also glaube, dass da Nuancen entscheiden. Dortmund schätze ich schon auch nicht schwach ein. Und wer für mich so ein Überraschungsteam sein könnte, Überraschung ist jetzt groß gesagt, ist die Eintracht aus Frankfurt.
Also da muss ich immer sagen, Hut ab, stark. Das bist sehr, sehr nah bei mir.
Tom, du bist
ganz nah.
Ich fühle mich geadelt. Nee, Kompliment, weil du hast es fast richtig, weil du bist fast meiner Meinung.
Da gibt es eine Urkunde jetzt, Tom. Halt jetzt diesen Satz einfach aus. Ohne dich zu rechtfertigen. Halt den Satz jetzt einfach aus.
Nein, ich sage Bayern, Leipzig. Ich sage aber links, dass Dortmund vor Leverkusen landen wird. Und Überraschungsmannschaft ist Frankfurt.
Ja, fast auch ganz ähnlich, aber...
Danke, Sebastian.
Nein, also bei den hinteren Plätzen hast du keine Ahnung gehabt. Also ich sag Bayern Meister, ich sag aber, es wird ganz spannend, Dortmund Zweiter, weil ich Riesenfan vom Şahin als Trainer bin und ich glaube, dass der aus dieser Mannschaft sehr viel rausholen wird, die sich auch sehr gut verstärkt haben, wie ich finde. Deswegen Dortmund auf Platz 2. Ich glaube, dass Leipzig Dritter wird und Leverkusen wird Vierter, weil die jetzt in so ein kleines Loch, glaube ich, auffallen. Also die werden nicht komplett jetzt versagen, aber ich glaube, die können es nicht halten ganz. Und Überraschungsmannschaft würde ich auch sagen Eintracht Frankfurt, weil die schon wirklich auch echt eine gute Truppe irgendwie haben. Und auch einen guten Trainer. Ich bin auch irgendwie Fan.
Die spielen jetzt immer mit der Büffelherde von, sondern mit der Antilopengang.
Ich hatte keine Überraschungsmannschaft. Ich würde gerne den SC Freiburg nennen. Ich glaube, dass der Julian Schuster da dass vielleicht, also die Freiburg haben die letzten Jahre sind sehr konstant gewesen unterm Streich, aber und so sehr ich den auch schätze, glaube ich, frischer Wind ist nicht verkehrt und Julian Schuster kommt aus dem Stall und weiß, was er anpacken muss. Und ja, ich glaube schon, dass die wieder eine gute Rolle spielen werden.
Ich glaube auch, dass Gladbach heuer besser abschneiden wird, als sie es letztes Jahr gemacht haben. Aber für Europa, glaube ich, reicht es noch nicht.
Ja, was macht eigentlich Chris Kramer?
Chris Kramer ist in der Baller League, glaube ich.
Baller Trainer, ja, und spielt jetzt ein bisschen.
Er hat jetzt mitgespielt. Okay.
Aber Profikarriere beendet, oder?
Habt ihr gesehen, wer in der Icon League mitgespielt hat?
Ja.
Oh, Franck Ribéry. Mhm.
Die Icon League, die läuft gerade in der Baller League ein bisschen den Rang ab.
Ja. Also die sind ja, die Icon League, muss ich sagen, da ist ja...
Ja, so ein Sony Groß zieht dann auch, gell?
Der zieht.
Ich sehe schon, also gibt es ganz viele Mannschaften, die so ein bisschen so im oberen Mittelfeld mitspielen können. Das ist für mich Stuttgart, das ist Gladbach, das ist auch Hoffenheim, die eigentlich auch eine gute Mannschaft haben, auch sehr gute Stürmer, finde ich. Frankfurt, Freiburg sehe ich schon auch. Die siehst du fast als Absteiger vor.
Nein, ich
sehe die eigentlich
das
auch ganz
nicht.
Gut.
Mittelfeld.
Ja, mal gucken. Schauen wir heute einfach einmal, gell?
Dann singen wir schon.
Ja, richtig.
Dann würde ich sagen, mit diesen Worten vom Kaiser sollen wir es für heute sein lassen. Das war jetzt lang genug. Gratulation, Glückwunsch und danke an alle, die es bis hier durchgehalten haben.
Ihr seid die Besten.
Ihr seid die Besten. Wir lieben euch alle.
Vor allem Glückwunsch an dich, Tom, dass du so nah am Fabi seiner Meinung bist.
Ich fühle mich gerade.
Hätte ich nicht erwartet, dass du so viel Wahnsinn. Expertise hast.
Das ist echt doch Ahnung.
Top.
Die habe ich jetzt nur verborgen die letzten Jahre. Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute. Schauen wir mal, wie es nächste Mal ausschaut. Vielleicht sind alle unsere Prognosen dann schon
Schall und Rauch.
Der FC Bayern kämpft gegen den Abstieg. Ja, das glaube ich dann wieder nicht, aber wurscht. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder und noch einen schönen Tag euch allen und bis zum nächsten Mal. Servus.
Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Media.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.